Ja, schön, dass ihr da seid, trotz des Wetters. Das hat sich ja ein bisschen verschlechtert jetzt. Das wollen wir wieder verbessern. Und ich möchte mal kurz eigentlich oder zusammengedrängt bis zum Schluss vorstoßen, also bis zum Steinbock-Zeitalter. Dass wir mal sehen, wie endet es alles. Dann haben wir das Wassermann-Zeitalter, wir wissen, wie es endet, und dann das Steinbock-Zeitalter, das siebte. Also die siebte Phase oder Kulturperiode oder wie immer. Also das Ende der Welt, kann man sagen, eigentlich. Weil da, so, das ist ja dann die Apokalypse und da endet es ja dann. Jetzt haben wir letztens einen Blick geworfen auf die Zeichnung. Ich möchte es nicht wiederholen, aber es gibt eine Urne eben, die diesen geistigen Fruchtbarkeitsstrom ausgießt. Diesen geistigen Fruchtbarkeitsstrom, wo ein Geheimnis darin ist, das wir nicht sehen, aber das werden wir einfach sehen. Und eben das weibliche Prinzip, seelische, ist er mit dem weiblichen viel stärker zusammen. Das seelische bindet überhaupt, das Mondenhafte bindet überhaupt das seelische an den Körper. Da drin ist es ein Weisheitsstrom, ein weiblicher, und dieser Strom fließt jetzt durchs Zeitalter, und umgekehrt ist der Wassermann ein Denker, und dieser männliche Zeichen, weil er wird vom männlichen Saturn regiert, es gibt auch einen weiblichen, das ist der Steinbock Saturn, und das männliche Prinzip sehen wir aber nicht, das ist ja der Sinn von dieser Glyphe da auch, wir sehen es nicht. Was wir sehen ist eben, dass das gießt aus. Er gießt ja eine Substanz aus, Seelensubstanz, das ist ja geistiges Seelenwasser, ein Fruchtbarkeitswasser. Es war ja früher auch so, dass das Wasser überhaupt lebensnotwendig war, weil in der Wüste waren die Wasserträger, und so ist es auch im übertragenen Sinn. Aber es entsteht ja Vakuum da drinnen jetzt, und das Vakuum wird gefüllt, indem das Männliche da reingeht. Es geht das Männliche da rein, das Weibliche ist immer in der Außenwelt. Das haben wir letztens gesagt, die weiblichen Managerinnen, diese Magierinnen, die hier oben stehen beim Skorpion, sind Frauen. Drängende Frauen, die im Umbau, die müssen ja was Kreatives machen, und der Skorpion ist ja nicht das Zeichen des Todes, sondern da geht ja der Geist auf und da steht dann auch wieder der Adler. Aber zuerst muss man mal das Alte, also die Schlacke, die Seelenschlacke, die muss man zuerst einmal abtöten und überwinden, und dann entsteht was Geistiges. Und das Männliche zieht sich als streng wissenschaftliches Prinzip rein und verschwindet aber aus der Außenwelt. Das heißt nicht, dass keine Männer mehr herumgehen, aber die Deklination der Welt, das Äußere, sich auch mit der Masse verbindet, mit der Gruppe verbindet. Das Gruppenmäßige an sich ist ja stärker, vielmehr ein weiblicheres Prinzip. Weil das weibliche Prinzip ist immer das Substanzprinzip, das etwas gebärt und hervorbringt. Das männliche Prinzip, man kann es ja auch bei der Blume sehen, es bleibt der Same über. Der Same ist ganz hart, der ist das Härteste, was es gibt. Da ist konzentriert drinnen die ganze Information der Pflanze selber. Sie wird eben auch zu einem Mini-Element. Und wenn man das in einem fruchtbaren Boden gibt, das ist eben das Gebärelement, dann wird wieder eine Pflanze draus. Und dieses schaffende, gebärende Prinzip ist das weibliche, aber ohne männliches kann es auch nichts gebären. Also warum ist es gegenseitig? Das ist also dieses Zeichen für den Wassermann. Ein Geheimnis ist noch drin, das sehen wir aber am Schluss. Aber ich habe noch was gefunden und das sollte ich euch zeigen, weil das ist nämlich ganz interessant. Und zwar, es gibt ja noch andere Weisheitslehrer, das ist der Tarot. Und da habe ich eine Karte gefunden, die Tarotkarte Nummer 14.
Ja.
Kommt das aus dem Jüdischen, das Tarot? Es kommt aus der Zeit auf alle Fälle, ägyptisch, an der Zeit, ja. Also jüdisch, genauer kommt genau dazu. Das ist die Tarotkarte Nummer 14. Habe ich euch die richtige gemessen?
Das ist ein Jüngling, gell? Das ist ein, oder na, beides,
eigentlich. Nein, ich sag's gleich. Also das Tarot ist auch so eine Weisheitsstere. Und bist du in Bildern zusammengedrängt. Das Zeichen heißt, es ist die Himmelskönigin. Das ist die Himmelskönigin, die aber früher schon einmal vorkommt, eigentlich die göttliche Sophia. Da schaut es aber so aus mit der Krone. Also früher schaut es so mit der Krone aus, und jetzt schaut sich das an.
Was heißt das La Temperance?
Ja, La Temperance ist eigentlich dieses sehr gute Tarot, das ist der Marseillaiser Tarot, der beste, es gibt keinen besseren, weil die anderen sind keine guten. Nur in dem Fall, diese Übersetzung ist, das Wort ist falsch, und zwar müsste es heißen L'équilibrage, Ausgewogenheit, weil es ist nämlich nicht. Es ist nicht Maß halten oder sich mäßigen gemeint, sondern eine Ausgewogenheit, eher Harmonie, sodass der Künstler da irgendwo halt einen Fehler gemacht hat. Es heißt nicht Enthaltsamkeit, die Übersetzung La Temperance, Enthaltsamkeit, sondern es soll heißen Ausgeglichenheit, weil wir sehen es gleich, wenn wir draufschauen, ich schlage mal meins auch auf, weil ich habe es da noch einmal erinnern. Nummer 14, ja, also wir sehen eine weibliche Wesenheit. Und wenn wir ganz nach oben schauen, ja, vielleicht zuerst zur Kleidung, zu der roten Kleidung. Rot ist immer die Farbe des Geistes, und zwar des Shin, wenn man so sagen kann. Also das nicht des Intelligiblen, Intelligenz, sondern das Schaffen des Shin.
Ja, ja.
Dann hat sie ein blaues, so einen blauen Überwurf. Blau ist immer die Gottergebenheit. Dieses Blau hat ja auch zu tun mit der Frömmigkeit. Dann hat sie diese Bordüre, die ist gelb. Gelb ist das Zeichen der Intelligenz, Merkur, der ist auch gelb. Und dann innen hat sie noch so ein bisschen was Grünes, das ist die...
Wo hat sie was Grünes?
Wenn du den Mann innen, wenn du den aufschlägst, da hat sie so einen kleinen Streifen.
Ja, ja. Das ist nicht
Es ist Wohlwollen, das Grüne. Die Farbe ist ein bisschen schwierig, die Farbe. Das heißt Wohlwollen. Aber jetzt geht es um das Wichtige. Vielleicht, bevor wir die zwei Krüge anschauen, oben hat sie eine runde Sonne, soll das sein, oder das Zeichen der Sonne auf alle Fälle. Und das ist aber an höchster Stelle. Und sie hat goldene Haare, das Goldene heißt einfach, es ist ein goldener Hintergrund. Das war in der Malerei auch so bei uns, bis ins 15. Jahrhundert, der goldene Hintergrund heißt, ich berichte aus einer geistigen Welt mit einem goldenen Hintergrund, so wie bei den Ikonen. Und da hat sie jetzt am Scheitelchakra, am tausendfältigen Lotus, am Shahasrara-Chakra, hat sie eben, das ist angedeutet, diese Sonne, und das heißt, sie ist vollkommen ins universelle Bewusstsein eingegliedert. Das ist das, was auch im Wassermann-Zeitalter ja durchkommt. Das heißt, wenn die Kundalini von unten nach oben geht, also vom Steißbein-Chakra, also vom Muladhara-Chakra, dann ist es oben die Vollkommenheit erreicht. Sie hat die Vollkommenheit erreicht. Es ist eigentlich über den Haaren zu denken. Dann hat sie zwei Krüge. Und sie gießt jetzt sehr wohl proportioniert vom einen Krug in den anderen Krug was rein. Sie dosiert. Und um L'équilibrage so maßvoll ausgewogen, sie schüttet sie nicht rein, sondern sie gießt es. Danke, also sie gießt es rein. Der eine Krug ist blau. Und der andere Krug ist gelb. Und was damit meint ist, ist genau das, um was es im Wassermann-Zeitalter geht. Es geht darum, dass wir zwei Iche haben. Wir haben ein Sonnen-Ich und wir haben ein Erb-Ich oder Mond-Ich genannt. Oder Ego, das ist jetzt, man kann es auch als Anti-Ich bezeichnen. Und worum es überhaupt geht im Leben und speziell im Wassermann-Zeitalter, es muss, da unten ist unser Doppelgänger. Und der Doppelgänger besteht aus der ganzen Schlacke, die runtergefallen ist. Also wenn wir jetzt die normale Stoffeschlacke nehmen, durch die Ernährung, so ist es ja so, dass wir die Nahrungsmittel ausscheiden, in erster Linie mal durch die Atmung, also der Sauerstoff, den behalten wir nicht, sondern wir nehmen ihn,
Es ist unser wichtigstes Lebensmittel, aber Kohlensäure gehen wir weg, die können wir nicht brauchen. Und alles, was wir essen, scheiden wir aus über den Stoffwechselvorgang und wir entbehren es nicht, aber wir schieben es einfach weg, irgendwo in die Tonne sozusagen. Und beim Seelischen geht es aber nicht. Es gibt keine seelische Mülltonne. Das behalten wir selber im Seelischen, das sinkt runter bis zum Ätherischen, das fängt sich ja gar nicht im Seelischen, es wirkt sogar im Körperlichen, das sieht man ja gewissen Völkern, dass da merkt der Körper fast, das heißt, es ist eingelagert und in diese Pfütze, in diese grausliche, und da drinnen, wenn man reinschaut, sind feine Giftschlangen, und es ist das irrlichterlierende Luziferische, wenn man sowas an sich hat, es ist die Fratze, also wir können da nicht reinschauen, weil da sehen wir das, was wir jetzt gar nicht mehr sehen wollen, die Fehler, die wir gemacht haben, mit 15 oder mit 20, da trainieren wir uns so viel, aber...
Das verdirbt sogar gerade die oberen Ätherkräfte, nämlich die
höheren. Genau, weil es dünstet ja rauf, die Gift ist ja giftige Substanz, seelisch giftige Substanz. Und worum es geht ist, dass wenn wir das Sonnen-Ich entwickeln wollen, gibt es nur einen geistigen Humus, den wir brauchen. Wir brauchen einen Humus, sonst können wir das Sonnen-Ich nicht entwickeln. Und das ist genau die Schlacke. Das ist genau der Doppelgänger und alles, was reingefallen ist. Weil, wenn wir das umwandeln, das ist ja eben das höchste Prinzip im Wassermann-Zeitalter um das Skorpion, auch jetzt individuell, dann haben wir eben einen geistigen Humus, mit dem wir jetzt Sonnenmäßiges erzeugen können. Also von der alten Schlacke, die zerstören wir mal, überwinden sie, verbessern uns, das Ganze wird durchlichtet, geistig, wird hellstrahlend und ist eine Sprosse in der Sonnenleiter nach oben. Und wir müssen die Sonnenleiter, oder Himmelsleiter heißt es, wie der Goethe auch sagt, die müssen wir schaffen, diese Himmelsleiter. Ja. Also wir brauchen eine Himmelsleiter, sonst kommen wir nicht über den Hüter der Schwelle. Und über den müssen wir jetzt drüber gehen. Sind wir auch schon teilweise drüber gegangen. Und diese Lichtleiter, die müssen wir schaffen. Wie schaffen wir die Sprossen? Indem wir den Mist, den Dreck da unten nehmen, wo wir mit unseren Gewohnheiten, dass wir uns verbessern. Also, dass wir unsere Gewohnheiten verbessern, das haben wir einfach gesagt. Natürlich durch Introspektion, indem man sich selber anschaut, aber zum Beispiel auch die Schauspielerei ist gar keine so schlechte Übung dafür. Mhm. Auf andere Art nehme ich jetzt meine, wenn man jetzt eine Rolle spielt, das ist das eine. Aber wenn man nämlich jetzt mehrere Rollen spielt, die man gar nicht spielen kann oder will vielleicht, und die spielt man bewusst im Leben, dann erlebt man nämlich, wie andere auf einen selber reagieren. Und dann kommt man drauf, was man selber in sich hat, weil sonst könnte man es gar nicht nach außen setzen.
Ja.
Und wenn man das macht, also das kann jeder leicht probieren, das ist ganz einfach, dass er eben irgendeine ganz andere Rolle spielt, da zieht sich immer ganz wild an und tut jetzt, wie wenn er Holzarbeiter wäre und so. Und dann sieht er, wie ihm was ihm entgegenkommt, und kann er eines sagen, es kommt einem immer genau das entgegen, was man berechnet. Das kann man ganz genau berechnen. Wenn man so aggressiv auftritt, aber bewusst, wenn man so will, dann weiß man genau, was der andere macht. Und wenn man mildtätig auftritt und sagt, ja, oft habe ich nur Wurstzimmer am Tag, muss ich doch reichen. Ja, der ist ein lieber Kerl, und vielleicht kann ich da doch was geben, Bruder, und hat was mit mich. Also wenn man so spielt, dann merkt man nämlich, was man selber in sich hat. Wie linkisch man ist bei manchen Rollen oder gut, und so lernt man sie ja irgendwie kennen.
Ja, ja.
Aber indem man sein Gewissen erforscht, das fällt uns ja automatisch ein, was wir halt als an falschen Sachen machen. Und da müssen wir halt schauen, dass wir es irgendwie umwandeln und dass wir uns verbessern. Und aus dem wird auch das Ich, das geistige Ich. Es wird aus der Schlacke.
Ja.
Es schenkt uns niemand was. Es gibt keine Engel, die uns das machen.
Ja,
und das können wir nur selber machen. Und das Wichtige im Wassermann-Zeitalter ist ja, dass das Wassermann-Zeitalter immer mehr vom Menschen selber geschöpft wird. Es kommen keine Götter und schöpfen das. Das ist eine ganz falsche Vorstellung. Und keine Engel. Nur der Mensch. Warum? Weil die Götter sagen, jetzt bist du selber Gott, der Mensch selber, der bitte, der mag's. Also was brauchst du mich dazu?
Ja,
wir müssen uns mehr konzentrieren, dass wir Götter sind. Ja, wir müssen uns mehr konzentrieren, dass wir Götter sind. Wirkmächtige Wesen und nicht angewiesen sind auf diese armseligen Engel. Die sind armselige Kreaturen im Verhältnis zum Menschengott. Wir kommen gleich dazu. Der schiebt die so weg. Wir brauchen sie nur natürlich auch, wenn es regulär sind in der Nacht, wenn wir durchgehen, brauchen wir auch reguläre Kräfte. Aber der Fokus ist, es gibt einen neuen Gott. Oder sonst ist ja das ganze, die ganze Schöpfung
sinnlos. Das ist die Zukunftsperspektive.
Das, es geht ja jetzt, also dieser Christus, von dem der Rudolf Steiner ja auch spricht, der ist ja nichts Neues, den kannten die alten Völker genau und viel besser. Nur haben sie es versäumt, dass sie eben diese Inkarnation erlebt hätten, dass er wirklich einmal Mensch geworden ist.
Naja.
Aber dieser Christus, der ist im Fischzeitalter, oder im Winterzeitalter ist jetzt egal, aber eben vor 2000 Jahren ist der so weit nach unten gekommen, hat sich so wirklich, der hat die Flügel gestutzt, also der hat was geopfert, sich selber, nämlich immer kleiner ist er geworden, vom großen Kosmos eben dann bis zur Saturnsphäre, bis zur Merkursphäre, da alles abgelegt. Und jetzt kommt in den Menschen, warum kommt er rein? Nur, weil das die Zündung ist, dass der Gott, der reinkommt, jetzt ist der Gott Mensch geworden, jetzt muss der Mensch Gott werden. Und das ist unsere Perspektive. Und da müssen wir viel mehr Souveränität ausstrahlen und Selbstbewusstsein ausstrahlen. Und nicht das armselige, ja, da muss ich wieder beten und da muss mir jemand helfen. Wieso? Also die brauchen wir überhaupt nicht. Wir sind viel stärker. Konzipiert sind wir als die Mächtigsten. Wenn nur wir können, so wie die Trinität, Ja und Nein sagen zu den Göttern, das kann niemand sonst sagen. Die Engel können das ja nicht. Die sind nicht so groß, wie wir uns einbilden. Sie sind weiser natürlich. Ist klar, die haben ja viel mehr also Zeit auch hinter sich, wenn man das mit der Zeit besprechen kann. Ja, das Prinzip des Umgießens vom Mondenhaften, darum ist es blau. Weil Ernst, du hast das gerade in der Hand, das Blaue, ich habe selber, aber das Blaue ist ja das Mondenhafte gemeint. Und das ist ja gemeint, die Seele. Also die Seele wird wohlproportioniert eingegossen. Warum wohlproportioniert? Zu viel dürfen wir nicht eingießen, weil wir es nicht schaffen. Wir müssen immer kleine Schritte machen. Also jetzt gewöhnen wir uns einmal an, dass wir jeden Tag pünktlich um 6 aufstehen zum Beispiel, oder dass wir weniger essen oder irgendwas. Oder eine gute Gewohnheit, zum Beispiel mehr rauchen, ist gesund. Sollen wir auch angehen? Ja, wir sind ja frei, wir brauchen ja nicht die Reklame erfolgen der westlichen Werbung, rauchen ist nicht gesund. Nein, und wir wissen, dass es gesund ist. Also ist auch eine gute Eigenschaft, schon 2 im Tag, vielleicht 3 oder mehr. Also wir setzen unser Ziel und das Ziel müssen wir also umsetzen. Wir müssen da ganz locker sein und müssen uns viel souveräner auftreten und nicht so bescheiden und so armselig und immer den Kopf nach unten. Der Mensch ist der neue Superstar.
Naja, vor allem ziehen wir die Engelwesen runter, wenn wir es nicht tun.
Ja, ja eben. Ja, weil die sind ja da mit unserer Führung beschäftigt. Die müssen uns, wir humpeln herum und die müssen uns die Schuhbänder dazu machen, wenn wir nicht einmal das können. Armselig, also, und die Entwicklung, die machen müssen, können sie nicht machen, weil die müssen sich mit uns beschäftigen, mit unseren großen Problemen, wir haben Bauchweh oder sonst was. Also man muss der Engel helfen natürlich, wenn einer Krebs hat, muss er sofort helfen natürlich, weil sie ungeheuerlich, ne, da müssen die ganzen aufmarschieren. Diese anthroposophische Eigenschaft. Kann man ja alles nur beobachten. Ist nur Beobachtung. Beobachtung von anderen, wo man sagt, wieso muss der so jemanden herbeisehnen? Das kann ich doch selber, der muss das mit mir ausmachen. Da muss die ganze Welt jetzt runterkommen, wenn ich ein Problem habe. Ich meine, das ist irgendwie eigenartig. Aber das nur zur Ansage. Und dann eben in dem zweiten Behälter, das ist dann das goldene Ich, das ist praktisch unser Sonnen-Ich. Und so entsteht auch das Sonnenlicht, anders entsteht es nicht. Also wir brauchen aber, das ist auch wichtig, in diesem Gelb, in diesem blauen Kugel natürlich auch eine Substanz, da ist eh genügend da. Aber die Substanz langsam reingegossen, drum, wenn wir da unten das nehmen und jetzt diesen Pfütze mehr oder minder da mal in den blauen Krug umfüllen und dann langsam ausgießen, dann entsteht was. Und so wächst das Sonnenlicht, anders kommt es nicht zustande. Weil das ist unser Brennmaterial. Das ist eigentlich, wir haben ja auch ein Brennmaterial. Wir haben ja so etwas, wo wir was schaffen können. Und das ist eben das, was wir rausgeworfen haben. Aber das gehört zu uns. Das müssen wir immer bedenken, was da unten jetzt als, halt als Schwarzes und Trübes in diesem Morast herumschwimmt. Das sind wir. Das ist niemand anderer. Und das nimmt uns niemand ab. Es kommt niemand und zieht das raus, weil es ja zu uns gehört, so wie die Tiere. Die Tiere, die haben auch nach außen einmal abgeschoben, weil es uns zu massiv war. Und die Klapperschlangen und die Krokodile und die Wölfe, die sind auch wir. Also ihr müsst, auch die Tierseelen, die müssen nach oben gehoben werden. Das ist damit gemeint. Ja, das nur vielleicht zum Abschluss zu dem Bild. Ja, jetzt, wenn wir gerade dabei sind, vielleicht noch eine Vorbemerkung, wenn man da so, wenn man da jetzt in unserer Zeit lebt, wir haben das vorher schon, kurz thematisiert, eben so im Gespräch.
Sind wir fertig mit der Karte?
Bitte?
Sind wir fertig mit der Karte?
Ja, wir sind fertig, genau. Danke.
Und den gelben Flug, der irgendwie mit Intelligenz verbunden.
Nein.
Das ist auch Sonnenlicht in uns.
Ja, genau. Der gelbe Krug ist golden. Unser Ich soll golden werden. Unser Ich ist aus Blei. Wir haben ein Blei-Ich, sagen wir jetzt ein schweres Ich, und mit dem Blei, das an der Erde hängt, Gravitätskraft. Eben die Masse bezieht sich nach unten. Und das heißt Trägheit, schlechte Gewohnheiten, eben was wir eben auch an uns haben. Und es soll eben das Sonnen-Ich reifen, weil das Sonnen-Ich ist ja letztlich dann der Grund, warum wir dieses höhere Selbst haben. Das Geist selbst. Da brauchen wir ja das Sonnen-Ich. Das heißt, das selbst erzeugte Ich. Aber wie können wir es erzeugen? Wie wird es? Eben durch Sprengmaterial. Und Sprengmaterial ist das, was da abgesunken ist und jetzt eine gewisse Auferstehungsbereitschaft zeigt. Es harrt der Auferstehung. Es will durchlichtet werden. Es schreit uns an, bitte, ich gehöre zu dir, vergiss mich nicht, du hast mich jetzt einmal verdrängt. Und das ist gemeint mit dem Mond. Das Mondenhafte heißt ja immer Karma, nicht? Also drum das Silbrige. Das Mondenhafte muss jetzt langsam umgegossen werden, damit es zum Geistigen, also zum Sonnen-Ich wird. Und darum haben wir eben die zwei Krüge. Eigentlich ist es genau das, was die ganze Zeit passiert. Und jetzt in unserer Zeit ist eines, dass es zwei wichtige Sachen gibt. Also wir müssen einfach die Außenwelt viel mehr verstehen und wir müssen uns in dem viel mehr beschäftigen, sonst wird es aber ganz sicher nichts. Das ist völlig verschlafen worden. Die ganze Entwicklung der letzten Jahrhunderte sind nicht einmal peripher erfasst, das ist erst jetzt richtig passiert. Wir wissen gar nicht, was passiert und es ist so aufregend und es ist so ein großes Mysterium, dass es kein größeres gar nicht gibt, zu verstehen, was die Menschheit in den letzten 200-300 gemacht hat und es ausgedrückt hat im Kulturellen, im Künstlerischen, in der Wissenschaft. Das ist ja unser Fortschritt und unser Denken beruht ja auf dieser IT-Strömung mit nicht mehr physischen, sondern eben mit nicht materiellen Informationen zum Beispiel. Gibt es ja viel und das wird immer schneller und die nächsten Computer haben ja schon menschliche Eigenschaften, also zuerst einmal ätherische und dann eine menschliche, da tut es ja viel. Und das prägt aber den Menschen. Es nützt nichts, wenn einer nur im stillen Kämmerchen sitzt und sich Gedanken macht. Er wird geprägt von der Außenwelt, somit von den Menschen und somit von allem, was kulturelle Entwicklung ist, wirtschaftliche Entwicklung ist, politische Entwicklung ist, eben das ganze Gesellschaftliche. Da müssen wir viel mehr hinschauen und da müssen wir uns also gewaltig am Riemen reißen, weil das ist völlig verschlafen worden. Aber jetzt gibt es eben wirklich auch etliche, die wirkliche Meister sind darin. Also wenn wir das anschauen, und an dem hapert es ja, weil die meisten sagen, das ist so furchtbar, so grauslich, da habe ich so eine Angst, das Harimanische, ich schaue es nicht an, darum wird es nicht angeschaut, weil es ist einfach, und das wird ja auch gesagt, der Mut nicht da, ich kann es nicht anschauen, da bricht die Welt zusammen, wenn alles so schlimm ist und so böse. Das müssen wir ganz locker schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, kommen wir ins Wasser, man zeigt da nicht rein. Rein kommen wir schon, aber wir schaffen es dort nicht. Aber jetzt ist ein Phänomen, ein psychologisches. Wenn man etwas, in dem Fall etwas, was nicht unserer Gesinnung entspricht, diese arimanische Hyperintelligenz. Wenn wir etwas mit Aufmerksamkeit verfolgen, und das brauchen wir, dann wird es stärker. Wenn ich einer Begebenheit oder überhaupt einem Phänomen meine Aufmerksamkeit gebe, dann ist es ja die Resonanzschwingung, die stärker schwingt. Das heißt, ich beobachte es, das wird immer wichtiger, weil sie sagt, da schaut mir jemand zu, der interessiert sich, ne, wird er stärker. Das ist so, wie wenn man sich vorstellt, irgendein Aktionist, der halt recht originell ist, wie macht immer seine Hampelmann-Vorführungen und wenn aber niemand mehr zuschaut, Dann geniert er, hört er auf. Das ist so wie in Cannes bei den Fisch, Filmfestspielen in den 60er Jahren und so, wenn sie dann Starlet da neben dem Croissant, da neben dem Boulevard, nicht, hat sie sich ablichten lassen mit dem Oberteil, dann waren die Fotografen da, das war natürlich, das war der ganz große Hit. Die Autos haben gestoppt, haben gehupt, vielleicht ist der eine dem anderen raufgefallen hinten. Und wenn heute es ist, interessiert es niemand mehr. Eher wenn eine vollbekleidet ist, fällt es auf, aber nachher die fällt aber nicht mehr auf. Und wenn sie heute eine hinstellen, neben dem Straßen, da wird sie nicht mehr stehen bleiben. Warum? Weil die Aufmerksamkeit nicht mehr da ist. Also wird sie auch nicht mehr irgendwie auf sowas kommen. Ja. Und dasselbe ist, wenn wir etwas beobachten. Etwas beobachten, was also irregulär ist. Also, dann wird es stärker. Das muss man wissen, weil wir ja der Aufmerksamkeit widmen. Jetzt müssen wir die Aufmerksamkeit wieder abziehen, völlig ausblenden und das neben als Parallelströmung mitlaufen lassen. Es ist so, ich kenne es aus. Die Aufmerksamkeit müssen wir wieder entziehen. Dann schrinkt es ja wieder zusammen. Also schrinkt, das ist ja eher englisches Wort, aber es schrumpft wieder, danke, es schrumpft wieder zusammen. Das nächste, was wir machen müssen, ist ganz was anderes. Wenn wir das nämlich beobachten, wir haben sehr kompetent, wir haben Adler und wir müssen Adler werden. Das ist das totale Bewusstsein. Der Adler, wenn er spricht, spricht er messerscharf. Wenn er schaut, durchdringt er jede Seelenregung. Das muss unser Ziel sein. Wir müssen alles durchdringen mit einem Superbewusstsein. Und der Adler, der ist ja an höchster Stelle. Aber das reicht nicht. Da fehlt uns viel. Wir müssen uns selber irgendwie an uns selber reiben. Menschlich. Wir müssen wissen, wo ist mein menschlicher Mittelpunkt. Und das geht aber nur durch eine Art Spielwiese, durch einen Freiraum. Und das ist eben das Künstlerische. Jetzt kommt das Künstlerische auf der anderen Seite dazu. Aber gemeint ist eher aktiv. Also jetzt nicht also in ein Konzert gehen oder so. Ja. Aber aktiv ist natürlich das Wichtigere. Weil warum? Wenn wir zum Beispiel die Musik haben, wenn man den Pythagoras nur betrachtet, so hat er sich ja sehr mit der Musik auch beschäftigt. Der Pythagoras war Eingeweihter in die babylonischen Mysterien, ein direkter Eingeweihter des Zaratas. Der hat ihn persönlich eingeweiht und auch in ägyptischen Mysterien auch. Und der hat sich beschäftigt eben mit diesem Weltaufbau mit den heiligen Zahlen und mit den heiligen Körpern. Und da hat er aber dann eben ein Brett genommen, ein Holzbrett, und hat eine Seite gespannt mit Gewichten und hat er eben erlebt, wenn man die Seite eben teilt und je nachdem, wie man sie teilt, dreimal, viermal, gibt es andere Seelenempfindungen. Also dasselbe, was der Goethe bei den Farben gesagt hat. Die Leiden und Taten der Farben oder des Lichts erleben wir an der Farbqualität. Das sind Elementarwesen. Und das hat dasselbe der Pythagoras gemacht, indem er die Töne erlebt hat. Und da gibt es eben Töne und dann Tonschritte und Tonarten, wo der Mensch in einer ganz anderen Welt ist. Wenn jetzt ein Musiker, zum Beispiel ein Musiker musiziert, nehmen wir mal an, alleine oder mit einer Gruppe, dann hat er irrlich delirierende Töne wieder, er hat harte Töne, er hat unsympathische Töne und da bewegt er sich so in diesen Konsonanten oder dissonanten Welt. Und dann findet er aber irgendwo einen seelischen oder einen geistigen Mittelpunkt. Da sagt er, das ist jetzt so, wie ich es mir vorstelle. Da hat er aber das frei auf der Suche erlebt. Und nächsten Tag kann er wieder was anderes machen. Das muss ja nicht so bleiben. Also da bin ich frei. Da zwingt mich ja niemand. Und ich kann das ständig neu aufstellen. Das Spiel kann ich ständig neu machen. Dadurch lerne ich mich aber kennen. Wer bin ich überhaupt? Und ich bin auch nicht immer dasselbe, weil ich habe ja verschiedene Phasen und man ist ja nicht immer gleich. Also man sucht ja auch und da ändert man sich auch. Dasselbe ist in der Malerei mit den Farben und beim Theaterspielen oder auch bei der Sprache natürlich der ja wichtige Bedeutung Zukunft, weil es ja noch über der Musik steht, weil es ja das zukünftige Gebärorgan ist, sagt Rudolf Steiner, der Kehlkopf. Also da wird ja praktisch wirklich das Wort, das Wort schafft dann neue Menschen, also die Sprache. Das Künstlerische. Das Künstlerische, wenn es nicht da wäre, dann nützt uns das nichts, dass wir alles wissen, weil da bleiben ja dieselben Menschen. Da sind wir zwar die Superintelligenzler, aber menschlich haben wir uns ja nicht kennengelernt. Denn da lerne ich ja die Signatur anderer kennen. Da lerne ich kennen, was hat der gemacht, wie hat er das intelligent hingekriegt. Aber ich lerne mich ja nicht kennen. Ich lerne mich nur insofern kennen, dass ich jetzt mehr weiß. Aber ich selber habe mich ja nicht viel weiterentwickelt. Die Sachen müssen aber gleichwertig entwickelt werden. Weil so wie beim Gehen, wenn der Mensch geht, da können wir es ablesen, geht er mit dem linken Fuß einmal und dann geht er mit dem rechten. Sonst kann er ja nicht gehen. Wenn er nur, ich meine, ich mache das gern so anschaulich, weil wenn das bleibt hängen, wenn du es nur so machst und es kommt kein zweiter Schritt, dann gehen wir ja nicht. Und so ist es da. Wenn ich einen bewusstseinsmäßig in die äußere Welt unternehme, dann bleibe ich bei dem einen und dann gehe ich aber nicht. Und umgekehrt auch. Also die zwei Sachen, die müssen jetzt aber zusammenkommen. Und da gibt es jetzt interessant.
Ja, freilich. Aufmerksamkeit. Ja. Du hast gesagt, wir sollen die Aufmerksamkeit entziehen.
Ja.
Welcher Sache gegenüber?
Ja, also wenn wir jetzt etwas beobachten, nehmen wir an, wir beobachten, wir beschäftigen uns mit irgendeinem negativen Aspekt der Technik oder mit irgendeiner Entwicklung, einer negativen im Wirtschaftsleben und so weiter. Das analysieren wir. Da brauchen wir nicht das genügend Zeit. Dann sind wir dem hingegeben. Oder zum Beispiel die Gennahrungsmittel, mit welchen Effekt die haben. Die haben ja eine verborgene Geheiminformation, nämlich die Sterilisierung der Menschen. Das ist so wie jetzt weniger, weil mit dem AIDS-Virus war man nicht so erfolgreich, weil das zu lange dauert. Wenn ich das alles durchschaue und alles weiß, dann Bill Gates und was immer, dann weiß ich schon sehr viel. Aber das müssen wir wieder weglöschen, die Aufmerksamkeit dem widmen. Weil sonst bin ich, ja. Baue ich nur dem auf.
Nein, man darf vorher nicht so wie hypnotisiert.
Hypnotisiert, ja. Ja. Ich will nur fertig sprechen. Ich muss es kennen, aber ganz tief, und muss meine Aufmerksamkeit abziehen. Weil sonst bestimmt es mich ja. Und
ja.
Aber eine Verhaltensänderung ist auf jeden Fall trotzdem damit verbunden.
Das, ja. Absolut.
Also ja. Ich für mich muss, ja. Also das Beispiel ja. Mit der Sterilisierung passt sehr gut, weil gestern war ja wieder dieser Film Plastikplanet und da ist ja das mit den Weichmachern ausgesprochen worden. Ja. Das bewirkt ja bereits, dass also das Männliche zurück. Das kann man, haben schon Wissenschaftler untersucht, dass die männlichen Babys den weiblichen Babys sich annähern durch diese Weichmacher. Für mich ist die Konsequenz, dass ich also aus keiner Plastikflasche mehr Mineralwasser trinke.
Absolut richtig, weil
das ist die Konsequenz. Aber natürlich gebe ich da recht, ja, wenn ich jetzt also das Mineralwasser in den Glasflaschen habe, ist die Sache für mich eigentlich erledigt.
Ich muss nicht mehr nachkommen. Ja, genau.
Für die Welt
ist. Ja. Ich meine, das lernt eh jeder, weil wenn man immer nur an Krankheiten zum Beispiel denkt, der ist wieder krank, der hat wieder Krebs, irgendwann einmal muss man sie befreien und sagen, ich meine, ich bin ein eigenes Wesen und vielleicht werde ich auch krank, vielleicht nicht, das ist so wie es ist. Das kann man eh bedingt ändern.
Ja, ich wollte sagen, weiß nicht, ob jemand das Buch Kurs im Wundern kennt. Kurs im Wundern, kennst du das? Das ist so eine gechannelte, erstaunliche Sache aus den 70er Jahren. Und die gehen so weit, dass sie sagen, man kann das durchaus leugnen. Man kann diese Sachen, man kann Dinge sozusagen leugnen, indem man sagt, in meiner Vorstellung einer funktionierenden Welt gibt es das einfach nicht. Das heißt, wenn man das leugnet, verstärkt man die Kraft sozusagen, also man stellt das überhaupt komplett ab. Das gibt es nicht.
Und das ist eine Stufe weiter dann eigentlich. Ne?
Muss man entkraftet die Sache damit, meinst du, oder?
Ja.
Entkraftet auch.
Weil das ist ja auch der Grund, warum das alles immer aufgerührt wird, zum Beispiel da im Dritten Reich oder so.
Ja.
Dass das immer aktuell
ist.
Dass das sozusagen im Fall von behaupte ich jetzt einmal, dass das ja eigentlich eine unrechtmäßige Landnahme war, 48 in Israel. Ne? Das wird immer wieder bekräftigt, dass das so sein war und arm und ist das rechtmäßig und wie auch immer. Ne?
Ja, nein, ich meine, die Signatur des Aremanischen oder wie auch immer, also des Irregulären, wollen wir so sagen, oder Nicht-Menschlichen eigentlich, das also nicht das menschliche Wesen will, die müssen wir natürlich kennen, weil sonst sind wir ja verloren, aber wir müssen ihnen nicht Ja sagen dazu und nicht sagen, ja, du existierst und ich bestätige das, sondern wegwischen.
Also ja, wegwischen. Vor allem darf man sie nicht also auf das Spiel einlassen, dann das ganze Leben danach einzurichten.
Ja.
Zu Also wo vermeidet
ja, ja, ja,
ja. Überall und wo? Ich denke damit, wie komme ich dem aus?
Ja, weil da wird es gerade stärker. Ja, ja. Also da denke ich immer, wie kann ich dem, komme ich dem aus?
Ja.
Ja, also um die zwei Sachen geht es und das ist eben nichts Neues, es geht in der ganzen Geschichte der Menschen um die zwei Sachen. Das beginnt beim, weiß nicht, wo man da anfangen soll, beim Kain und beim Abel, das beginnt beim Salomonischen Tempel, weil der eine konnte den Tempel bauen, der Salomo, aber eben nur in der Weisheit und im Gedanken und er konnte den Tempel aber nicht ausführen. Das war dann wieder der Baumeister aus Tyros. Und so ziehen sie diese Strömung durch. Der eine ist immer die seelische oder sagen wir, die geistig-spirituelle Strömung, die man dann auch als priesterliche Strömung bezeichnet. Und die andere Strömung ist die Strömung der äußerlich tätigen, aber intelligenten Menschen, die was umsetzen können. Eben drum der Hiram Abiff, der konnte das eher im Meer gießen. Das hätte der Salomo gar nicht gekonnt. Also die Strömungen ziehen sie durch. Und der es verbunden hat, in Wahrheit, der erste Mensch ist Rudolf Steiner. Das ist sein großer Auftritt. Das war seine Mission. Die Verbindung dieser priesterlichen Strömung oder esoterischen Strömung, wenn man will, mit der äußeren Welt oder wissenschaftlich-praktischen. Das hat Rudolf Steiner wirklich gekonnt. Und dass nicht mehr draus geworden ist, ist jetzt einmal eine andere Sache. Aber er hat es bis in die Realität hinein durchgeführt. Und das ist unsere Aufgabe. Also wenn wir das Künstlerische nicht haben, nützt uns das andere auch nicht. Das ist nämlich nicht 50% dann. 50%, wenn ich sage, ich bin zwar sehr bewandt, es ist eigentlich gar nichts, weil ich brauche beide. Und wenn einer sagt, ja gut, also da fällt mir zwar das Künstlerische, aber da kenne ich mich super aus, nützt es nichts in dem Fall. Es ist gut, aber es ist eigentlich eher dann einseitig. Die zwei Sachen, die müssen im Auge behalten, bewusst herbeizuführen und nicht so, ja vielleicht kommt da mal irgendwas, eben, dass wir es eben herbeiführen. Jetzt, wenn man unsere Zeit nimmt, die ja wirklich aufregend ist und wo alle Möglichkeiten sind, die es noch nie gab. Wir haben vorhin kurz uns auch schon unterhalten. Dann gibt es eben diesen, zuerst einmal müssen wir da drüber, wir müssen rein in diese neue Zeit und die hat, das ist eine Zeit, die es noch nie gab, nämlich den Wechsel vom Schein zum Sein. Wir begeben uns in eine seiende Welt. Die selbst erzeugt ist, ein Sein, das ist etwas, was auf dem eigenen Grund ruht, den sie sich selber schafft und dem sie immer umschafft. Das ist das Sonnenprinzip. Das gab es früher auch im Jüdischen, dieser El Shon, glaube ich, hieß das, oder so, der Sonnengott, und ist erst ins Mondenhafte reingerutscht. Also der Melchisedek ist nur jemand, der aus der Richtung kommt. Und wenn wir schauen, wo wir sind, dann sind wir nur im Schein. Und Schein ist gemeint, das beginnt schon bei der Trennung von Geist und Stoff, dass wir den Geist und Stoff auseinanderreißen, Ich und Objekt, diese Trennung. Und wenn wir jetzt, der frühere Mensch, der hatte direkt alles vom Sonnenhaften. Der hat also das erlebt, die Sonne war der Wille, die Sonne war das Leben, die Sonne war auch das Denken. Das exakte Denken ist zwar der Mond, aber die Kraft des Denkens selber gibt die Sonne. Und jetzt ist es getrennt worden durch das Mondenhafte. Und beim Mondenhafte, der Mond ist ja ein Abfallprodukt der Erde, da ist der Reflektor der Erde, da wird die Erde bewusst, so wie wir, bei unserem Mond, das ist das Gehirn bewusst werden. Aber da ist keine Realität mehr da. Das ist eben eine Reflexion. Also wenn wir doch in einen Spiegel schauen, da kann man es am einfachsten vorstellen. Wenn dieser Spiegel ist, der ein Glas ist, aber hinten ist nichts aufgedampft, also wo wir durchschauen, dann sehen wir raus. Aber wenn wir uns anschauen wollen, dass wir unser Angesicht sehen, wir schauen mit unserem Angesicht in den Spiegel und sehen unser Angesicht, dann muss er hinten geschwärzt sein. Es muss also eine Reflexion erfolgen, sonst sehen wir uns nicht. Und das heißt aber, was zurückgeworfen wird, ist immer nur Schatten. Was zurückgeworfen ist, nie eine Realität. Es wird auch nicht der Spiegel zurückgeworfen mit seinem Glas. Das, ja, danke. Sondern es wird nur ein Abbild zurückgeworfen. Und das heißt, wir leben im Schein. Alles, was bisher war, war Schein. Eigentlich seit der Römerzeit eigentlich. Oder, ja, also den letzten Jahrtausenden. Und Schein heißt aber auch, wir leben in einer gesellschaftlichen Struktur, die irgendjemand aufstellt, wo wir drinnen sind und wo wir auch nur Befehlsempfänger sind. Wir können da auch nichts schaffen. Jeder sagt, ich mache nur die Kleinigkeit, der andere macht der andere, die ihm angeschafft wird von einem anderen System. Also ob das jetzt die Kirche war früher oder ob das ein Staat ist, da schafft niemand selber die Wurzel. Er ist ein Produkt der Erziehung, ein Produkt dessen, was er eben machen soll. Und jetzt ist es ist ein ganz großer Übertritt. Jetzt beginnt der Mensch, eben der Wassermann, Mensch, selber eine Welt zu schaffen, in dem vor allem jetzt die dran sind, die geistige Welt aufleuchtet, wo Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart eins wird. Und somit ist alles auf einem Augenblick. Die ganze Erfahrung der Menschheit, die Vergangenheit, der Sonnenstrom, der nicht verbaut ist, wird Gegenwart. Und aus dieser unmittelbaren Gegenwart, das heißt unmittelbaren Substanz, schafft der Wassermann neue Welt. So macht er die Welt, leuchtet auf. Und wenn die erste Welt aufleuchtet, macht er so, die zweite ist schon noch viel größer. Das heißt, das ist ein seiendes Prinzip, was dann da ist, hat der Betreffende selber erzeugt. Es ist ein Teil von seinem eigenen Wesen. Nur bis wir das können, ist es eben nicht so einfach. Und die Vorbereitungen sind also, die Voraussetzungen sind also nicht geschaffen worden. Die Menschen hat also da insgesamt noch war wenig erfolgreich, hat vieles nicht gemacht. Jetzt kommen die Repräsentanten, die Fortgeschrittenen, müssen einmal diese Schwelle passieren. Da ist aber der Hüter. Der Hüter ist das Saturn-Prinzip, das den Menschen nicht vorbeilässt, weil der Saturn beherrscht alle Gesetze und er ist der Herr des Gesetzes. Und die Gesetze, denen wir unterliegen, sind einmal die physikalischen Gesetze, mit denen sich die Physik beschäftigt. Das ist also Anziehungskraft und Zentrifugalkraft und Druck, Normdruck und all die Gesetze, die physikalischen. Die sind immer bindend und zwingend, die kann niemand übergehen. Die zweiten sind die metaphysikalischen Gesetze, das sind die ätherischen Gesetze, sind genauso Gesetze. Und gibt es die Karma-Gesetze, sind auch genauso Gesetze. Wir unterliegen dem Gesetz. Jetzt müssen wir über die Schwelle drüber und der Hüter der Schwelle klopft uns ab. Und er klopft uns so ab, dass er eigentlich von uns eine Art Pass verlangt. Er sagt also, du kommst drüber, ich verlange von dir aber jetzt ein Äquivalent, dass ich dich drüber lassen darf. Wir werden also, irgendwas müssen wir zeigen. Und was er von uns will, ist eben gerade die Umwandlung des alten Menschen, den Doppelgänger. Der Doppelgänger muss weggeschafft werden. Wir müssen eben schon die Leiter haben, wo wir rüberklettern können. Und die Leiter, die müssen wir selber machen mit diesen Lichtstrahl. Das heißt, wir müssen was umgewandelt haben. Und dann schaut er rein in unser Pass und sieht, aha, ein Hologramm, da ist die Lichtleiter drinnen, bitte, du kannst schon passieren. Sonst kommen wir aber nicht rüber. Und die Gesetze, die wir haben, die physikalischen, ätherischen, die enden auch beim Saturn. Draußen gibt es keine Gesetze mehr, die wir kennen, also die uranischen und so weiter, die Planeten, die draußen sind. Im Gegenteil, der Uranus tut alles von uns oder versucht alles abzuwenden, was uns an der Freiheit hindert. Und das ist das große Gefahr, dass wir jetzt dem Irrtum unterliegen. Denn jetzt ist ja kein Gesetz mehr da, nichts organisch Gewachsenes mehr da. Jetzt können wir natürlich das Falsche auch machen, aber das Richtige natürlich erst recht. Jetzt geht der Mensch da drüber, der Entwickelte, und darf rein in dieses neue Zeitalter und in die transsaturnische Welt. Man kann es ja mit dem Saturn beschreiben, weil der ist genau die Grenze. Wie ist es aber mit der Menschheit insgesamt? Und da sagt Rudolf Steiner eben interessant, dass die Menschheit insgesamt am Ende des Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts, eben über diese Grenze, über diese Schwelle geht. Aber sie geht ja unbewusst, weil gemeint ist jetzt, die halt nicht bewusst drüber gehen, das sind ja mit Abstand die meisten, die gehen jetzt drüber. Weil die Zeit ist progressiv, man kann nicht stehen bleiben. Also, so wie wenn jemand ein Fuhrwerk hat, gespannt hat und jetzt kommen die Autos und sagt, Autos, na, das bin ich nicht so überzeugt, dass das einmal was geht, ich bleibe beim Pferd. Es geht auch nicht. Also, das lässt sich halt nicht machen. Wenn die Menschheit aber drüber geht, dann ändert, dann ist eine wichtige, entsteht eine wichtige Weichenstellung. Denn in unserem Saturnbereich ist alles organisch entwickelt. Das ist eine organische Entwicklung, die sich ständig fortgepflanzt hat. Einmal gab es einen kleinen Sprung, aber im Prinzip war es organisch und vor allem betrifft es die Seele. Unsere Seele ist ein organisches Gewebe. Ein einziger Organismus. Differenziert zwar, denken, fühlen und wollen, aber ein Organismus. Wenn aber jetzt die Menschheit über diese Schwelle geht, dann brechen diese drei Glieder auseinander, machen sie selbstständig und zwar ganz schnell. Also das ist ganz schnell. Dann saust der eine nach die Richtung, der andere saust nach und immer schneller. Weil wenn er getrennt ist, hat er nicht mehr die Kohäsion, er hat nicht mehr das Zusammenhalt und jetzt macht sich der Denker zum Beispiel selbstständig. Der wissenschaftliche Denker, der ja ungeheure Kapazität hat im Denken, das Wassermannartige, kann sich jedes Ordnungssystem erwerben und durchschauen. Ordnungssystem heißt immer Wissenschaft. Der trennt sie jetzt. Und der wird aber, der lässt das andere natürlich hinter sich, weil es geht in eine andere Richtung. Und der wird jetzt ein einseitiger Mensch und hat mit anderen Menschen keine Verbindung mehr und auch kein Verständnis mehr, ist keine Wärme mehr da. Der andere ist ein fühlender Mensch, sagen wir ein Empfindungsmensch, der aber jetzt nicht ein undifferenzierter Fühler ist, das wäre eine ganz alte Entwicklung, das wäre also im Bereich der Wasserzeichen, wäre das der Krebs. Der Krebs ist ein undifferenzierter Fühler, der suhlt sich in den Gefühlen, der wird so hin und her bewegt, der freut sich, dann ist wieder angerührt und so weiter. Das ist aber nicht gemeint mit dem. Das nächste Wasserzeichen, der Skorpion, hat das zum Beispiel nicht. Der Skorpion hantiert schon mit der eigenen, mit dem Skalpell und bringt sich selber die Wunden bei und schlägt sich's noch aus. Der leidet, weil er muss ja das umbauen. Der geht schon bewusst mit den Seelenkräften um. Und der Fisch auch, weil der löst sich überhaupt aus der Welt aus. Der fliegt schon. Der Fisch ist ja ein Zeichen, dass nicht mehr in der Welt ist. Wenn wir beim Fisch bleiben, weil das der Wassermann ist ja das letzte Zeichen im Tierkreis, also das letzte menschliche Zeichen, da hört ja dann die Entwicklung auf, dann haben wir noch den Fisch. Und beim Fisch, da muss man sagen, der Fisch, der ist ja schon spröde auch, weil er schon an dieser Grenze zum Transzendenten steht, er verlässt ihren Tierkreis. Und wenn er ihn verlässt, dann muss er schon brüchiger sein. Der darf nicht mehr so stark haften an der Welt. Weil der nächste Schritt ist ja, ich bin weg. Jetzt ist er nicht mehr so gestalthaft, seelisch so hart und findet sich in der Welt nicht mehr zurecht. Das soll er auch nicht. Weil er steht ja mit einem Fuß ist er ja schon drüben. Jetzt kann er drüben nicht mehr so starke Konturen haben, seelisch. Er findet sich also nicht zurecht. Er flieht die Welt. Und wie flieht er sie? In der Träumerei, in der Fantasie und in der Kunst. Also der Fisch ist für die Welt nicht mehr zu verwenden ganz. Weil warum? Wenn man sich vorstellt, jemand steht um 6 in der Früh auf, der muss aufstehen, sagen wir ein Mann, der muss aufstehen um 6 ganz genau. Dann zieht er sich an, tut frühstücken, zieht er sich an, einen grauen Anzug, ein weißes Hemd, eine Krawatte. Dann geht er in die Bank, dann geht er durch und geht dann hinten zu seinem Arbeitsbereich. Da macht er den Computer an und dann scrollt er runter. Zuerst einmal die Aktienkurse, dann die Wechselkurse, dann schaut er sich die Kundenkonten an von seinen Kunden. Also überzogen, hat er schon ein Finanzprodukt gekauft und so. Das macht er den ganzen Tag. Ist undenkbar für einen Fisch. Weil er hat nicht diese, das kann er nicht. Weil ich kann den Fisch nicht so zusammenstecken, wenn sie hier schaut. Wenn man da hat jetzt diese Steckdosen, die hat zwei Löcher und auf der anderen Seite dann habe ich zwei Pole, die passen gut zusammen. Den Fisch kannst du nirgends reinstecken. Weil er ist schon am Wurf, weil er will mit einer Seite will er ja schon weg. Er will ja schon raus und deshalb ist er auch erdflüchtig und diesem Zeichen Fische ist die Theaterkunst zugeordnet in der Astrologie. Und da vor allem die Schauspielerei selber. Wenn da hat er jetzt, und auch die Musik, weil es ja Klangätherzeichen ist. Und da hat er nämlich jetzt eine Möglichkeit zu entkommen. Weil da kann ihm niemand sozusagen bei den Ohren nehmen und sagen, Moment, was hast denn du heute gemacht oder nicht gemacht? Da sagt er, die Rolle was. Er taucht in eine Rolle ein und jetzt spielt er die Rolle. Und er ist ja nicht die Rolle, er spielt sie ja nur. Und das ist das Einzige, wo er nämlich rauskommt. Weil in der Bankbereich kommt er nicht aus. Wenn der Chef sagt, hast du heute die Kundenkonten angeschaut und der sagt, na, also ich war gerade beim Fußballspiel, oder bei einem Boxkampf, der war so interessant. Also das geht nicht. Da wird er gleich rausfliegen natürlich. Der Fisch ist nicht mehr ganz da. Wenn sie das jetzt löst und diese drei Seelenglieder beim Übergang, das heißt, das spielt sie jetzt ab, wenn sich die lösen, ist keine Einheit mehr da, das heißt aber auch keine menschliche Wärme mehr da, weil so ist ja so, dass jeder jeden versteht. Der eine ist halt mehr Denker und der andere ist halt mehr ein Handler, ein Manager, der halt was tut. Aber das ist ja nur graduell unterschiedlich. Aber dann ist es eben nicht mehr graduell. Jetzt gibt es einseitige Entwicklungen. Und wenn wir uns vorstellen, das Gefühlsmäßige, weil wir sind ausgegangen vom Gefühl und sind dann zum Krebs gekommen, das ist aber jetzt nicht undifferenziert wie beim Krebs, sondern das ist schon ein Erkenntnisorgan. So ein Fühler, der fühlt nicht nur irgendwas, sondern der sagt, ich brauche nicht denken, ich nehme die Welt mit dem Fühlen auf. Das gibt es ja auch. Man denkt nur mit dem Herzen gut, war das ägyptische Spruch. Das gibt es ja auch. Der sagt aber zum Denker, sagt, was macht eigentlich so ein Denker? Kalt, nüchtern, hart, sogar kein Mensch. Und der Denker sagt, Gefühlsduselei, passt bei mir nicht rein. Gibt es keinen mathematischen Faktor wo das, oder Formel, wo dann eine Füllerei steht. Und der Manager, also der was tut halt, der Tatmensch, der sagt sich, so ein Denker, was macht der eigentlich? Der sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch und denkt. Und was wird daraus? Nichts. Aber was mache ich? Steht da auf und sagt, da drüben ist der Daniel, mit 40 Stockwerken, das ist meiner und das bin ich. Habe ich finanziert und gebaut. Für den ist das ja keine Realität, der Denker. Und so finden sich die Menschen immer und das ist eigentlich der Grund, wenn man jetzt weiterdenkt, des letzten Phase dann nach der siebten Epoche, nämlich der Kampf, wie es heißt, oder Krieg aller gegen alle. Weil, logisch, wenn die nicht mehr zusammenkommen, und sie kommen nicht mehr zusammen, weil das geht immer schneller. Weil dort draußen bindet uns jetzt nicht mehr die alte Aufstellung der Götterwelt, der Elohim, der Jahwe-Welt oder der Elohim-Welt, wie man die nennen will. Die bindet uns jetzt nicht, weil das war ja noch eine reguläre Welt. Jetzt ist das Transsaturnische ist ein ganz anderes Element. Das bringt das Freiheitselement rein und auch nur andere Elemente. Das können wir einmal wieder näher besprechen. Aber der alte Zusammenhang der Naturgegebene von der menschlichen Entwicklung ist weg. Und jetzt sagt aber Rudolf Steiner was Interessantes. Um das zu vermeiden, sagt er, hat er die soziale Dreigliederung gegeben. Jetzt geht unser Licht auf. Das ist gar nicht nur so vordergründig gegeben. Weil bei der sozialen Dreigliederung, die Idee wäre ja die, dass wir jetzt lernen in der Praxis, das muss man ja nicht so machen, wie der Rudolf Steiner das dann gesagt hat, er hat es damals so gesagt, aber im Wesentlichen ist es vom Menschen abgelesen. Der Mensch denkt, er fühlt und er tut was. Und wenn ich jetzt das richtig, wenn ich das jetzt aber in eine Sphäre reinbringe, dass er nicht nur denkt, sondern alles, was mit Denken zu tun hat und im weiteren Sinne, und die anderen Elemente, also Wirtschaftsleben und so weiter, wenn ich lerne, die richtig auszugleichen, wo ich richtig mich bewege, in einer Schwingungsbewegung, eine überlappende Bewegung, wo trifft sie das und wo darf sie sich nicht überlappen, also beim Denken muss man halt ein freier Denker sein, da kann man nicht brüderlich denken oder sonst was, das lernt man ja dann. Und wenn man das da lernt, dann bleibt es einem ja, wenn wir rübergehen, da haben wir ja schon was gelernt, das können wir mitnehmen. Wenn wir es aber nicht gelernt haben, und das ist auch nicht hier, ist ja nicht gelungen, dann tun wir uns natürlich schwer und dann ist die Gefahr, dass wir eben wirklich auseinander, und wir brechen natürlich auseinander, ist klar, das ist sehr logisch, weil die Seelen, je mehr wir uns differenzieren, je weiter wir uns entwickeln, desto stärker werden wir. Aber dann werden auch unsere singulären Kräfte stärker. Wenn einer Denker ist von Natur aus, der sagt, denken, da bin ich zu Hause, also da kann man keiner was sagen, da schaffe ich mir eine Welt und da die kann man keiner nehmen, weil da brauche ich nichts, da brauche ich kein Geld, da brauche ich nichts, ich habe wieder da im Kopf. Dann wird er immer mehr in die Richtung gehen, weil da hat er ein Fundament, da hat er auch eine Identität. Und dasselbe macht der Gefühlsmensch und der Denker, also der Tour. Aber es gibt niemand mehr, der uns das jetzt zusammenhält. Keine Klammer, also eine Klammer haben wir ja nicht mehr, weil das ist eine andere Welt da drüben. Und das erwartet eben die meisten Menschen, dass sie jetzt in einer Situation sind, wo sie auseinanderbrechen.
Das Hinterlassen des Körpers, meinst du?
Nein, im Leben. Im Leben. Das hat mit mir verlassen des Körpers jetzt nichts zu tun. Nein, also die Schwelle heißt, na, also ich weiß, das ist ein Missverständnis vielleicht, die Schwelle heißt nicht die Schwelle zum Tod, das ist nicht gemeint, sondern wir leben weiter wie immer. Also wir leben jetzt einmal so, wie wir da sitzen, leben wir weiter, aber so, dass wir trotzdem hineinverwoben sind in die geistigen Geschehnisse und in die geistigen Kämpfe und das Aremanische und Seferische und so weiter. Dort leben wir haben einen Anteil da drin. Das heißt, mit uns rechnet man schon. Man spielt mit uns Schach, ja, oder wir spielen mit Schach. Im Leben. Also wenn es
eben noch nicht voll bewusst ist.
Ja, aber da wirkt es rein. Und wir wirken aber immer mehr auch da rein. Das hat ja auch schon die Quantenforscher haben das auch schon am 20. Jahrhundert kennen, dass wir selber Verursacher sind, sowohl von den Resultaten von Experimenten, als auch wie sich die Experimenten selber verhalten, also die Teilchen und so weiter verhalten. Wir wirken auch rein, aber wir wissen gar nicht, was daraus wird, weil wir gar nicht wissen, was wir reinwirken, was das für Qualität hat und wie das weitergeht und wer sich von dem nährt, wie das Eichhörnchen zum Beispiel, ne, nährt sich von den Nüssen, nährt sich ja Elementarwissen auch von unseren Gedanken. Und wenn wir zum Beispiel viel arimanische Elementarwissen entlassen, da tut sich ja was, ändert sich was. Also wir sind immer mehr verantwortlich. Hat jetzt mit dem Tod in dem Fall nichts zu tun. Aber beim Tod ist es natürlich auch so, dass wir auch drüber kommen. Aber das ist gemein, wir bleiben so, wie wir sind. Dann gehen wir über die Schwelle. Und dann bricht es auseinander. Und dann entstehen natürlich Unversöhnlichkeiten, Einseitigkeiten und es logischerweise kommt es zum größeren Konflikt. Weil wir entwickeln uns ja immer stärker im Wassermann-Zeitalter. Wir werden immer schneller. Also das geht ja ruckzuck und eben das Zeitalter des Seienden und der Scheinerlicht. Wer beim Schein bleibt, wird ausgesondert. Da gibt es niemanden, der sagt, Schein ist noch so schön, ich kümmere mich um dich. Es heißt das Seiende, das Schaffende, der neue Gott schafft sich selber.
Ja, also ist das eigentlich Verwirklichende jetzt überhaupt erst?
Es beginnt erst jetzt, kann man sagen. Weil jetzt wird der Mensch Schöpfer und Gestalter. Bisher war er behütender Kindergartenbesucher oder sowas. Er hat also behütet worden von seinen Lehrern und von denen, die heute halt geschult haben und so. Weil wir waren ja halt kleine Kinder. Aber jetzt ist es anders. Jetzt möchte, jetzt geht es ja heute sicher aus, das ist sicher recht im Sinn am Ende, möchte euch das zeigen. Da müssen wir uns jetzt so näher beschäftigen. Jetzt müssen wir das auch machen. Jetzt müssen wir uns das Wassermann-Zeitalter das sehr klar machen. Ja,
bitte.
Hast du noch ein Hauptsitz zu dem Überfall? Ja, lass mich schauen, ob ich das jetzt habe. Es wird uns das Wassermann-Zeitalter klar, weil vorweg gesagt, das Wassermann-Zeitalter ist der ganz große Höhepunkt, der ganz große Hype in der Menschheitsentwicklung. Es ist aber nicht so, wie das irgendwo vom New Age entwickelt oder gesagt wird, dass das ein Zeitalter der Freiheit ist, wo jeder macht, was er will, im Sinn von Ungebundenheit, dass Aquarius getanzt wird, das gibt es nicht. Das gibt es überhaupt nicht vom Ansatz her sowas. Und es ist kein Hippie-Zeitalter. Es ist ein Zeitalter höchster Konzentration, wo der Mensch merkt in seiner Phase, ich bin ein göttlich schaffendes Wesen. Mir kann keiner mehr was anschaffen. Die Freiheit, also sagen wir es anders, der Wassermann ist ja der Freigeist, man kann es auch anders sagen. Er ist der Freigeist, der da rüben jetzt Wassermann Aszendent ist, also der Freigeist, der da aufstehen kann, denn da wieder das Ungeschaffene vom Skorpion, der aber auch Sehnsucht hat, weil er selber so labil ist, eben weil er so vielschichtig ist, dass da drüben eine Zentralkraft steht, nämlich der Löwe. Partnerschaft Löwe heißt, der Löwe hat eine Zentralkraft. Und wenn ich selber so vielfasrig bin und so mehrdimensional bin, kann ich ja keine Entscheidungen treffen in Wirklichkeit, weil ich verstehe ja alles. Kommen wir auch zu keinem Standpunkt. Der Löwe hat schon einen Standpunkt, der hat nur einen. Der sitzt auf dem Stuhl und es gibt auch keine andere. Also das kann sich der Löwe nicht vorstellen, dass jemand sagt, bitte Herr Löwe, weil es gibt kein Bitte, es gibt nur ihn. Und das ist aber das Zeitalter, das Komische beim Zeitalter ist ja, dass das Zeitalter alles auf Gruppe aufgepasst, Masse, Gruppe. Also der Mensch ist wirklich also ein Teilchen einer sehr komplizierten
ständig auf Kontrolle, Überwachung und Maschinerie, die immer geschmiert werden muss mit Energie und mit allem anderen. Und das Ideal ist eben dieser verfügbare Massenmensch. Das ist das Ideal. Was die Menschen, nicht der Wassermann, der Wassermann ist eine andere Entität, aber das ist so eigentlich die Weiterentwicklung der heutigen Masse, wenn wir so wollen. Die Gruppe. Und wer nicht spurt und wer nicht für die Gruppe seinen Körper hergibt, seine Arbeit hergibt, der Körper, der wird auch nicht mehr uns gehören. Der gehört eben diesem Sozialen. Und wenn einer nicht spurt, dann wird er wieder wie im Mittelalter als Ketzer gebrannt macht, es wird ihm seinen Chip entwertet und er stirbt. Ja, kann er,
Und man muss sicher dazu sagen, dass sich eine große Vielzahl dabei absolut wohlfühlt.
Weil es wieder alles für sie getan. Aber was wir auch gesagt haben, am Schluss gibt es den Seelentod für diese, für diese Schicht. Aber der Wassermann kämpft ja dagegen und versucht das ja, was wir letztens ja auch gesagt haben, versucht ja da möglichst viele am Leben zu erhalten, so seelisch. Was ihm ja auch gelingen wird. Aber alle wird er halt auch nicht rüberbringen. Das ist auch aufgestellt, sind immer, und wir werden es gleich sehen, wie wir das sehen. Da rüben aber ist eben jetzt das Ideal, dieses normierten Menschen, der nichts mehr hat, außer den Fernseher, den alle anderen auch schon, außer diese Journale, die alle anderen auch lesen, außer die Hits, die jeder andere auch kennt, außer die Fernseher, wo alle anderen auch schon tausendmal waren, der hat ein ganz anderes Ideal, nämlich das Gegenteil. Den, der sich über das hinwegsetzt. Den, für den gar keine Regeln gelten, keine Gesetze, nichts. Gilt der Möbel. Das ist ihm so aufgestellt im Leben. Das ist polar. Es gibt Männliches und Weibliches, das heißt Männer und Frauen, aber auch das männliche und weibliche Prinzip ist ja auch immer gemeint. Es gibt den Mittel und es gibt die Wahrheit. Die sind aber alle ganz verschieden. Das ist eben das Wesen unserer Welt, dass sie immer Polarität hat. Und wir sehen da beim Wassermann, wie man es denkt, ist ein Wassermann, ja, der schaut aus noch mehr Gruppengeist. Nein, der will kein Gruppengeist, der will jemand sehen, der sich einfach spielt mit der Menschheit und mit den Menschen, der ungeheuer wohllüstig ist, eine Selbstdarstellung. Er schreitet durchs Leben und ja, es ist eben wieder genau wie der Löwe mit seiner Mähne. Und das ist ja schon das Säulenhafte, dann der Brüller vom Löwen. Ne? Das war doch, der Wassermann quietscht vielleicht einmal wie ein Gummibärli. wir wollen uns jetzt zu etwas Ernsteren begeben. Und zwar.
Der Löwe war nicht ernst genug.
Er wird schon wieder umlaufen.
Ja, ja. Na, das. Wer mit Löwen zu tun hat, der ist psychologisch.
Wolltest
gut.
Du uns die Zeichnung da irgendwie
genau.
Erklären?
Ja, das wollte ich, ja, das, da bin ich auch dabei. Also das ist jetzt das andere Thema. Und zwar sind das die beiden Planeten Säulen des Tierkreises. Da möchte ich einen Satz voranstellen von Novalis, der lautet so: Das Leben eines wahrhaft kanonischen Menschen muss durchgehend symbolisch sein. Kanonisch heißt, ein kanonischer Mensch, der nach einem Kanon lebt, ist ein Ordnungsprinzip, also ein regelhaft lebender Mensch, also der einem Ordnungssystem angehört, Ordnungsziel hat, also eine Ordnungsstruktur, die Ordnung ist eben drinnen. Ja, unsere Buchstaben, die wir haben, gehen eben ich wiederhole den Spruch. Das Leben eines wahrhaft kanonischen Menschen, regelmäßigen Menschen, muss durchgehend symbolisch sein. Und symbolisch ist alles, denn alles ist abgenommen, die Hieroglyphen, und das erste sind die Hieroglyphen und dann auch die ganzen Runen von den Sonnenabschnitten. Und so wurden sie auch in Ägypten dargestellt. Zum Beispiel die Mahnrune, umgedreht gibt es Zeichen Skorpion und Jungfrau. Diese Hieroglyphen, das ist eigentlich die Grundlage, von dem sie alles entwickelt. Und auch die heiligen Zahlen, das steckt alles in der Sonnenbahn. Es gibt ja sonst nichts. Die Realität ist ja unser Sonnensystem. Das ist ja einmal geschaffen worden. Und auf dem beruht alles. Und von diesen Schriftzeichen hatte man so früher große Ehrfurcht,
Man hat den Tierkreis so gesehen wie ein zylindrisches Rollsiegel. Es gibt ja in den orientalischen Ländern gibt es ja vor allem diese Rollsiegel. Und da wird also praktisch der ganze Himmel abgerollt, nur ist halt dann was anderes am Siegel drauf. Aber man hat das gerollt, wenn man gesagt hat, die Sonne geht ja auch durch den ganzen Tierkreis durch, muss rollen vom Witter bis zum Fisch sozusagen. Und nun schreibt der Johannes im 10. Kapitel der Offenbarung Folgendes. Er schreibt dort, ich sehe dort einen starken Engel vom Himmel herabkommen. Er war mit einer Wolke bekleidet und ein Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein Buch aufgetan und er setzt seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Dann gibt der Engel das Buch dem Johannes zur Speise, um ihn zum Propheten zu weihen. Der Sonnenengel Michael, sein Antlitz, leuchtet wie die Sonne auf dem Haupte. Der Sonnenengel Michael und sein Antlitz leuchtet wie die Sonne. Und auf dem Haupte trägt er den Regenbogen. Und er reicht dem Seher die heilige Schrift des Sternenhimmels, die Sonnenbahn des Tierkreises als kosmische Wirkzehrung. Also komisch, also wie man das schaut aus.
Was? Ja. Ja, was er jetzt meint ist, er meint jetzt, er meint jetzt die beiden Säulen, auf denen die ganze Welt ruht. Genau. Das sind die Säulen, das ist jetzt ein Zeichen von der, ich glaube, Clara Rettig heißt die, von den Rudolsteiner, die wollten ja in
den Johannes und den Johannes
gehen. Genau. Und es gibt zwei Säulen, auf denen die Welt steht. Die eine Säule steht auf dem Wasser, die andere steht auf dem Felsen, auf der Erde, also auf was Festen. Und alles führt zu diesen beiden Säulen hin. Wir werden gleich sehen, wie das ausschaut. Und auf dem ist alles aufgebaut. Das heißt, was sind jetzt diese aufsteigenden und absteigenden Lichter? Das werden wir jetzt gleich sehen. Hast du noch so viel Zeit?
Ja.
Am besten ist, wenn Sie herkommt, sind zur Tafel, dass man das etwas besser lesen kann. Ne? Ja, jetzt, ich habe die Zeitung so angefertigt, dass ich zwei Sachen also richtig zusammen kombiniert habe, nämlich die Seilen, die stehen hier. Mhm. Die müssen oben stehen. Und jetzt, ich werde versuchen, jetzt das irgendwie zu erklären.
Genau.
Also wenn wir jetzt von Säulen sprechen, was ist überhaupt gemeint? Wenn wir die Erde als Ganzes sehen, dann gehen Zeichen auf und andere Zeichen gehen unter. Also es gibt, also wenn die Sonne jetzt durchläuft. Die Sonne ist ja prinzipiell ein Kontakter zum Tierkreis, denn der wird jetzt ausgelöst, dadurch wird aber aktiviert die Seelische, die Planeten und letztlich bis ins Irdische hereingespiegelt. Die Sonne geht also jetzt auf übers Jahr. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die Säule, die wir nicht sehen, weil die Sonne aufgeht untertags. Das ist gemeint mit der Säule des aufsteigenden Lichts oder der aufsteigenden Zeichen. Also wenn die Sonne ist natürlich das Zentrum von allem, es ist Licht, ein geistiges Lichtwesen, das sich selber erzeugt und kein Planet hat ein Licht, kein Planet hat irgendwas Eigenes, nur die Sonne schickt ihm das Licht und wird es reflektiert zu uns, wobei das ja kein physisches Licht ist, sondern gemeint ist immer geistiges Licht. Das nur dann aufleuchtet, wenn es auf Materie trifft, weil dort sind wieder Elementarwesen drin, darum leuchtet es auf. Die Sonne geht also jetzt drauf, geht also durch die Tageszeichen, die sehen wir alle nicht. weil wir durch die Sonne geblendet sind, sehen wir nicht, wie viele Tierkreiszeichen da aufgehen oder Tierkreisbilder aufgehen. Und das Ganze mündet jetzt, weil es 6 Zeichen sind, im Krebs. Es gibt eine Säule, die beginnt in der Nacht, das heißt, wenn man das Jahr nimmt, muss man jetzt wieder sagen, das Jahr ist so aufgebaut, dass die Sonne in einem Jahr alle diese Zeichen abrundet. Also braucht es ein Jahr. Mhm. Der Mond macht dasselbe in 12 Mal. Also der geht mit 21 Tagen durch, ist er schon fertig, das heißt 1 zu 12. Wir haben also die Zahl 1, das ist die Sonne, die einmal durchgeht. Wir haben die Zahl 12, das ist der Mond, darum nehmen wir auch die Zeiteinheit Monat, kommt vom Mond, oder Lunation in der Astrologie, kann man ja auch Prognosen machen, dann macht man ganz kurze Prognosen, wenn jemand wissen will, wie man zum Zahnarzt geht und sich den Zahn reißen lässt, das macht man mit Lunationen, dann nimmt man eine Stunde und kann sich das ein. Das sind die drei Sachen. Es gibt die Sonne, die einmal herumgeht mit der Zahl 1, da braucht es ein Jahr, dass den Tierkreis abwandert. Es gibt den Mond, der macht dasselbe 12-mal in der Zeit, und es gibt aus 7 als nächste Zahl, das sind die Planeten. Wir kommen gleich zu der 7 Zahl. Also wir haben 2 Säulen. Die eine Säule geht los am 21.01., also sie geht los beim Wassermann. Also zur Wassermannzeit im Winter. Und die Säule, also die Lichter, die jetzt aufstehen im Jahresgeschehen, wo die Sonne leidet und tut, also die Leiden und Taten der Sonne sind gemeint, wo wir also auch hineinverwoben sind, geht dann zum Fisch, geht zum Witter, geht zum Stier und Zwilling und endet beim Krebs. Das sind jetzt 6 Zeichen, die es durchgeht. Beginnt also bei einem Saturnzeichen, denn der Saturn, der schafft das Harte, das Kristalline mit, der tragende Erdgrund, die Haut nach außen, der schließt unser Planetensystem nach außen ab, ist der Saturn. Ein ganz harter Planet, ein hartes Prinzip, weil der Saturn das höchste geistige Prinzip im Kosmos, in unserem Planetensonnensystem ist, weil er hat auch physikalisch die geringste Dichte von allen, Dichte von 0,42, hat sonst niemand, ist ein Planet, der aus Wasserstoff besteht, aus Helium besteht, Methan, und außen eine ganz feine, gefrorene Hülle hat von Ammoniakkristallen, die glänzen. Also ganz eine feine, weiße Schicht mit lauter Kristallen. Aber das Kristalline hat auf der anderen Seite eben immer das Ich, das schafft das Ich. Also nur durch die Härte entsteht ich, weil ich ist ja nicht das ungeheuer kristallisierter Geist, wenn man es so will, wie ein Punkt. Also die ganze Größe eben in einem Punkt zusammengedrängt. Das geht also jetzt weg von der Wassermannsäule und heißt die aufsteigende Säule oder die aufsteigenden Zeichen, die im Krebs enden. Was ist jetzt der Krebs? Der Krebs ist einmal, hängt zusammen mit dem Wasserprinzip, darum steht die Säule. Nehmen wir es noch einmal. Das können wir uns eigentlich aufnehmen auch. Das können wir uns auf. Das können wir uns eigentlich vielleicht darüber. Ja, dann machen wir es so. Dann sehen wir es auch. Wir müssen uns langsam dem nähern. Aber dann wird es gleich klar sein, worum es geht. Also auf der diese Säule, die wässrige, ist hier. Wir müssen es nur umdrehen. Darum habe ich es hier so gezeichnet, dass es da rot ist. Weil die Welt ruht auf den Zeichen da oben, da ist die Sonne am höchsten, da ist der Krebs, also das ist Juni, und der Löwe dann von der anderen Seite ist im August. Da hat die Sonne die größte Kraft und reißt mit sich beim Aufstieg die ganzen Salamander und Elementarwesen mit. Die Sonne reißt die alles mit durch den Zug. Und oben, dort oben, am höchsten, auch geistig am höchsten, da sind jetzt die Säulen. Und die eine Säule ist die Wassersäule, der Krebs, und die andere ist die Löwensäule, also das ist das Licht. Das ist das Willensprinzip, das ist der Geist, also alles männliche Geistwille, und da haben wir die Seele, und die Seele bindet immer die Seele an den Körper, muss man auch dazu sagen. Die eine Säule hat aber eine gewisse Aufgabe, denn sie endet im Krebs und der Krebs steht im Wasser. Der Krebs steht im Wasser und das heißt, es ist eine träumerische, verinnerlichte Stimmung da, ein starkes seelisches, inneres Erleben da, aber in einem Traumzustand, um es im Wässer. Was ist die ganze Aufgabe der Menschheit, dass sie das anbindet an die äußere Welt? Also das Seelische muss und das Traumhafte muss ins klare Leben sie einfügen und sich verbinden mit dem. Also es kann jetzt da drinnen nur herumplanschen wie ein Fischerl, sondern es muss sich an die äußere Welt muss die Wachheit auch in der äußeren Welt erreichen. Die zweite Seele geht auch vom Winter aus, die geht aber jetzt aus vom Steinbock, beide werden aber vom Saturn beherrscht. Also wir reden jetzt von einem Planeten Gott, der der Äußerste ist, der Mächtigste ist sozusagen, weil er die gesamten Gesetze unter sich hat von unserem Sonnenkosmos, von unserem Planetensystem, eben diese drei physischen, physikalischen, metaphysikalischen, karmischen Gesetzen. Und jetzt teilt sich der Saturn in zwei Zeichen. Der Wassermann Saturn ist das Männliche und der Saturn, der auch den Steinbock regiert, ist das Weibliche, weil der Steinbock ist ein Substanzzeichen. Da geht die zweite Säule auf. Die können wir uns auch so vorstellen. Die geht aber jetzt weg vom Dezember, also und geht aber zum Schützen, der liegt vorher, dann zum Skorpion, der liegt noch weiter vor, dann zur Waage, dann zur Jungfrau und zum Löwen. Der Löwe heißt Erde und darum ist der Löwe auf der Erde. Normalerweise müsste der Löwe auf dem Feuer stehen. Mhm. Der Löwe ist ja Feuerzeichen. Aber hier ist was anderes gemeint. Es ist Wachbewusstsein gemeint und das Innere. Also wir müssen das Innere stark entwickeln und Wachbewusstsein
auch. Ja, der ist ganz präsent.
Und der ist ganz präsent. Lebt in der Unmittelbarkeit. Da ist der Löwe, da ist der Krebs. Das heißt Erde und Wachbewusstsein und das muss aber jetzt und das mit Wachbewusstsein erfasste, ich habe es eben hergeschrieben, muss an das Innere anschließen. Also ich muss es verinnerlichen können, ich muss ein Mensch werden dabei und muss es als Mensch in eine menschliche Substanz umwandeln. Also wenn ich alles weiß, was wir vorhin gesagt haben, ist eigentlich dasselbe, was wir vorhin gesagt haben, es muss der Pendel starten. Es nutzt mir nichts, wenn ich alles weiß, ich bin aber als Mensch, bin ich verhungert dabei. Und diese Zeichen sind aber jetzt die Nachtzeichen, die sehen wir. Weil wir sehen ja nur in der Nacht, also unter Tag sehen wir ja nichts. Also in der Nacht geht es durch und effektiv, weil es da mündet, weil das die Säule ist, die da im da herüben ist, heißt das Wachbewusstsein, aber es muss sich anschließen an das Innere. Hier haben wir Traumbewusstsein, seelisches, Innenlebens, innere Licht entzünden wir meditieren in uns hinein, das reicht auch nicht, wir müssen es bewusst und wach machen. Das sind aber die zwei Grundaufgaben. Es endet also da beim Mond, haut nach innen, bindet die Seele an den Körper. Können Sie es auch mitlesen? Das ist unsere kleine Haut, die ist ja gleich bei der Erde beim Mond, also der Mond. Und die große Haut ist dann der Saturn, der schützt uns, oder der steht an der Grenze zu den allen anderen Welten. Also beide haben ja Verwandtschaft, beide haben dieselbe Zahl, 29 ist die Umlaufzahl, 29 Jahre der Saturn, 29 Tage der Mond. Ja, jetzt, das wird jetzt nur jetzt länger beschäftigen, weil es hat so viel in sich. Wenn wir jetzt den Aufbau nehmen, die Zahl 1 ist eben die Zahl, die notwendig ist, dass die Sonne einmal durchgeht. Die Sonne geht immer so durch, dass sie vom Winter zum Stier geht, zum Zwilling geht, also sie geht gegen den Uhrzeigersinn. Das zweite ist die Zahl 12, das ist der Mond, und das dritte ist die Zahl 7. Jetzt ist aber dieser göttliche Grund, der ist sowas wie geronnene Spuren von ungeheurer Göttlichkeit, die da sich jetzt manifestiert. Geronnene Spuren, die zurückgelassen werden am Himmel, die wir sehen durch die Sterne dann, aber es sind Wesen, die eigentlich auch nur geronnene Spuren von noch größerem sind, obwohl schon die erste Hierarchie ist. Wir haben ja drei Hierarchien, also die erste sind die Throne, die Cherubin und die Seraphim, dann der mittlere Teil, da sind also drinnen die, die Kyriotet ist die Dynamis und die Exousia, also die Elohim, und dann die erste ist jetzt von unten auf gesagt, die Engel, die Erzengel und die Achai. Das sind die ganz hohen.
Ich sage einen Laien, wozu diese Zeichen?
Ja, das sage ich.
Was
da
ist die große
Das kann man mit einem Wort sagen. Schau, wenn es mit einem Wort ist, Sphärenlimniskarte. Das ist die.
Das Wort der Sphärenlimniskarte.
Ja, Sphärenlimniskarte. Das ist das Wort Sphärenlimniskarte. Das ist das, was steht, die beiden aufsteigenden und absteigenden Lichter, auf der die Welt aufgebaut ist. Aber dass man dorthin kommt, das ist nicht einfach. Und wir müssen können öfter drüber reden, weil sie hat nur viel drinnen. Also wir haben die Welt so wie sie ist. Wir erleben sie. Einmal sehen wir die Welt, das ist ein Licht, Wachbewusstsein. Wir schauen in den Raum hinein. Einmal ist sie dunkel, wir schauen nicht in den Raum, wir schauen in unseren Seelenraum, wenn wir es so wollen, hinein. Das eine ist bewusst, das andere ist unbewusst. Wachbewusstsein, rasche Aufnahmefähigkeit, wir sehen was, das andere ist ein Schlafzustand. Und das gilt aber jetzt für die Menschen als Großes. Und auf der südlichen Halbkugel ist natürlich immer gerade umgekehrt. Jetzt haben wir die Zahl 7. Die anderen Planeten, diese Trans-Saturninen Planeten, interessieren uns nicht. Die können nicht zu unserem Planetensystem. Können wir überall einzeichnen. Wird auch oft eingezeichnet, braucht man nicht für unsere Aufgabe. Jetzt, wie kommt die heilige Zahl 12 in Verbindung mit der heiligen Zahl 7, wie verbinden sich? Das geht sich ja nicht aus. 7 und 12, das geht nicht. Das geht jetzt so, dass jeder Planet, beginnen wir beim Saturn, zwei verschiedene Wesen repräsentiert. Diese hohen Götter, die haben sich einen Herold gesucht, einen Dolmetscher. Denn die Tiergeistzeichen ist das Geistige, das hohe Geistige. Das kann aber nicht an, uns Menschen kommt nicht rein. Es braucht einen Vermittler und das ist das Seelische. Das Seelische ist praktisch das plastische Element, das jetzt die Brücke baut. Und das sind die Planeten. Und die Widerspiegelung dieser 12 habenden Wesen ins Irdische sind die Arbeitsfelder, unsere Felder. Also wo man sagt, ich und du und Finanzielles oder der geistige Kosmos, was wir erleben als Menschen. Krankheit und was immer. Das sind unsere Tätigkeitsfelder. Es gibt nichts, was wir dort nicht erleben. Im Indischen gibt es ja ein Wort für Erde, das heißt Samsara. Und damit meint man, das Rad dreht sich immer durch die Narbe in der Mitte, dreht sich, und dort, wo das Rad gerade auftritt, das ist das Schicksal, was der Mensch gerade erlebt. Darum heißt es auch Schicksalsrad, das transitiert quasi, oder Lebensrad. Und in der Mitte ist der Mensch, da ist der Mensch, und das sind die Speichen. Und das sind die 12 Häuser, so einfach ist es. Die Speichen vom Rad sind die 12 Häuser, in der Mitte ist der Mensch das Zentrum, das ist der Mensch selber, der wird da gar nicht eingezeichnet. Und das andere kommt von den erhabenen Wesen. Und dass sie das Rad schneller und langsamer dreht, das machen die Planeten. Also so einfach ist es. Und jetzt hat man, damit sie das ausgeht, haben sie diese großen Tierkreiswesen da hinten, die haben gesagt, der Saturn, der soll für zwei verantwortlich sein. Für den Wassermann, das ist ein männliches Zeichen, und für den Steinbock, das ist ein weibliches Zeichen. Da wirkt er immer anders. Der Jupiter soll verantwortlich sein für zwei Zeichen, den Fisch und für den Schützen. Wirkt er auch anders. Ne? Schütze ist wieder ein anderer Typ. Wir haben den Witter, wir haben den Mars, der ist für den Witter zuständig und für den Skorpion. Auch wieder anders. Der Witter drängt nach außen und der Skorpion drängt nach innen, damit er sich was einschneidet und damit er leiden kann. Er muss ja umbauen. Also da geht die Lanze nach innen und beim Witter geht es nach außen. Wir haben die Venus. Stier, Waage. Bei der Waage ist lieblich, die Venus, Urania, die schwebt und ist graziös. Beim Stier wird sie schon viel deftiger, da zeigt sie schon die Venushaftigkeit im Stoff. Also im Gesang zum Beispiel oder in der Prozession. Muss nicht nur goldene Münzen sein, wäre natürlich besser. Aber dann der Merkur hat wiederum zwei verschiedene Herren, wo er dienen muss oder wo er der Chef ist. Das ist die Jungfrau. Die Jungfrau wirkt als verinnerlichter Kombinierer. Er ist ein Nachtzeichen, ist verinnerlicht, kombiniert ist, klar, ein Nachtzeichen verinnerlicht. Und der Zwilling wirkt mehr in der Außenwelt als Analysierer. Es gibt eben immer zwei Wohnungen. Das eine ist, er hat eine Ferienwohnung, also in Kärnten, und das andere ist, er hat in Wien irgendwo halt eine Wohnung. Und da ist die Wohnung immer anders eingerichtet. Der eine ist halt mehr so eine praktische Wohnung und die andere hat das mehr so einen Charakter. Also so können wir es uns am besten vorstellen. Aber ja, so, wenn man, so
ja,
ist muss es praktisch, da kann man sich vorstellen. Natürlich geht es jetzt nicht um Wohnungen, aber die haben also verschiedene Aufgaben. Entsprechende Zeichen, wo sie herrschen, und wir sehen, das ist ein Erdzeichen, da wird der Merkur ganz anders herrschen müssen wie ein Luftzeichen. Mhm. Und beim Mars haben wir es auch, da haben wir ein Feuerzeichen und wir haben ein Wasserzeichen beim Skorpion, also das muss anders sein. Da oben sind jetzt die zwei Lichter und auf diesen Lichtern beruht, wie das der Apokalyptiker sagt, die Welt. Mhm. Ich habe die Säulen jetzt richtigerweise, muss ich sagen, umgedreht. Weil sie können ja eigentlich da, weil auf den Säulen beruht die Welt und das sind ja die Lichter, die daherkommen. Also müssen die Säulen da oben stehen, denn da oben ist ja die Sonne, die jetzt den Löwen herrscht. Das ist so gemeint immer, das seht ihr, die können zusammen, den Löwen herrscht. Und das ist der Sommer, das ist der August. Und der Juni, der Wendekreis des Krebses, wie es auch heißt, der ist ja immer zur selben Zeit, also im Juni, Juni, Juli. Auf den beiden Säulen steht alles. Die eine ist die Tagsäule, die andere ist die Nachtsäule. Das eine ist Inneres, mit dem Äußeren muss es verbunden werden. Das andere ist das Äußere und das muss an das Innere angeschlossen werden. Jetzt ist es aber nicht so einfach, weil wenn wir jetzt diese Zeichen abgehen, dann sind das jetzt die Tagzeichen. Es müssen 6 Zeichen rauskommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Aber das ist kein Tagzeichen. Ja. Da habe ich es eben so dunkel eingegeben. Das ist kein Tagzeichen. Das ist ein Nachtzeichen.
Ja.
Wir kommen nicht rein. Und da kommt jetzt die Lebenskarte. Die geht darüber, muss die umbekommen und kommt da rein und dann macht es dasselbe. Man kann es natürlich auch von der nehmen, ist dasselbe. Jetzt entsteht eine Lebenskarte. Und eine Lebenskarte, ich habe es nachher geschrieben, die Richtungs- und Krümmungsänderung. Also, wenn wir jetzt nehmen, zum Beispiel, wir haben einen Kreis, oder wir haben ein Fahrrad und wir fahren, also wir haben eine Richtung, dann ist die Richtung, wenn man den Lenker vom Fahrrad einschlägt und fixiert, gibt es keine Richtungsänderung, das einstellt und wir fahren immer dasselbe. Denselben Kreis, da ist nichts, da tut sich seelisch nichts. Wir fahren den ganzen Tag im Kreis. Das ist die Richtung. Die ändert sich aber bei der Lebenskarte, sie muss sie ändern, da ändern sich jetzt die Richtungen. Und das andere ist die Krümmungsänderung. Und die Krümmung ändert sich eben auch, beides ändert sich. Und zwar so, dass wir haben es da noch einmal herunten. Wir laufen durch die Planetenkräfte, also nicht endlos im Kreis, sondern wir schwingen in der Lebenskarte. Und die Sonne als Fixstern im Planetensystem ist der Kontaktor zum Tierkreis. Was also jetzt passiert ist, wir haben da eine Art Geburtspunkt. Ein Geburtspunkt der Menschen. Das erste ist, es werden mal wachgerufen die Qualitäten der Tierkreisbilder. Also das hohe Geistige wird bei der ganzen Fahrt einmal wachgerufen. Also wir gehen ja dann durch. Das zweite ist, dass sie über die Planetenkräfte, ich habe es vorhin schon gesagt, aktiviert werden. Und das dritte ist, dass wir sie auf Erden zur Geburt bringen. Das heißt, wir machen jetzt einmal diese große Reise durch diese Urbilder, die geronnenen Spuren der Göttlichkeit. Dann gehen wir ins Seelische durch die Planeten, die werden aktiviert, denn die Sonne ist der Kontakter. Und wenn die Sonne durchgeht, bang, 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 werden wachgerufen. Wir werden aktiviert, dadurch werden die Planeten aktiviert, die sind ja alle in uns drinnen und letztlich wird das zur Erdgeburt, wo der Mensch das Ganze in sich erlebt, als zentralen Wesensmittelpunkt. Und das passiert genau da bei der Lebenskarte. Also es ist kompliziert, wir kommen immer nur durch Schwingungen zu was. Wir kommen nie durch direkt, weil es ist nicht möglich, dass zum Beispiel die Sonne daherkommt. Weil das sind Tagzeichen, aber das ist jetzt ein Nachtzeichen. Wie kommt es? Es muss sich reinschlingen, muss da zum Der Gegner kann man nicht sagen, aber doch zum anderen Prinzip rein und dann kommt es erst drüber und geht dann in die Nacht durch. Und wenn wir es beim Nachtzeichen machen, muss man darüber kommen. Das geht sich aber auch nicht aus, das muss es auch ein Umweg gemacht werden. Der Umweg ist in dem Fall so, als muss es dann
darüber. Nein, das ist ja die einzige Chance, dass sich das Innere mit dem Äußeren verschlingt, sozusagen.
Genau. Also das Innere mit dem Äußeren verschlingt.
Umgekehrt.
Und es ist keine Starrheit, weil Starrheit wäre zum Beispiel der Geist. Dann schaue ich ein und gehe ich immer am Geist entlang. Aber da gibt es keinen Geist. Da gibt es eben die Richtung und die Krümmung. Und durch die Richtungsänderung und durch die Krümmungsveränderung entsteht eben so ein plastisches Erleben. Und wir erleben also jetzt, wir gehen durch die ganze gewaltige geistige Welt der Tierkreiszeichnung. Dadurch, dass die Sonne überhaupt durchmarschiert, tippt sie schon die an, aktiviert die. Jetzt werden aber die Planeten ausgelöst. Ich glaube, die Sonne, wenn die Sonne im Winter ist, wird sofort der Mars ausgelöst. Das ist der Dispositor der Herde des Winters. Ist die Sonne im Stier, wird sofort die Venus ausgelöst. Und das Ganze bringen wir dann zur Geburt eben
in
den Punkt. Jetzt kommen wir auf noch was anderes. Wir können das öfters eh noch betrachten. Das ist wirklich ein unheimlich tiefsinniger Einblick. So einfach der ist und einfach ausschaut, ist aber noch viel auch drinnen. Um jetzt das Wassermannzeichen dazu verstehen, deshalb haben wir es auch aufgestellt. Um das wirklich zu erfassen, dann gehen wir davon aus, wir haben das Wassermannartig jetzt einmal erreicht und erlebt. Der Wassermann ist also jetzt Wassermann geworden, er ist der göttliche Mensch geworden, der vollkommene Mensch hat sein Entwicklungsziel erreicht. Das Wassermann-Epoche ist abgeschossen. Gehen wir mal davon aus, was machen wir da irgendwo? Da macht man Verstrecke und sagt, man, das ist nicht gut mit der Hölze. Das ist besser, wenn ich mir die Erde vielleicht. Wenn du, da ist Schluss. Finito. Wir können es aber auch da machen. Ja, machen wir es dann. Ja. Jetzt stellt sich die Frage, nachdem da zwei, unsere zwei Ich sind, also das Erb-Ich, das Erb-Ich heißt, Erb-Ich heißt es deshalb, weil wir die Erben sind von dem, was wir angestellt haben.
Ja.
Das heißt Erb-Ich. Das sind unsere Erben und wir wollen aber gar nichts mehr wissen. Aber der Erbe sagt, so geht's nicht, du musst über die Schwelle, du musst mir mitnehmen aus dem Morast. Die sind also da, sind zwei verschiedene Prinzipien. Aber da unten ist dasselbe, denn beide, man könnte sie jetzt doppelt einzeichnen. Hier stehen zwei Saturne. Also der Saturn regiert beide, ich habe es nur eins gemacht, die
Gegend. Ja.
Diese Zeichen stehen aber weit auseinander. Also der Schütze und der Fisch, da braucht man nicht durchziehen, das sind also der Schütze, dann kommt der Steinbock, dann kommt der Wassermann, dann kommt der Fisch, sind vier Zeichen voneinander. Witter, Skorpion sind acht Zeichen voneinander. Die sind immer weit voneinander, also was andere Zeichen sind. Da stehen aber beide ganz beisammen. Denn Steinbock und Wassermann kommen ja nacheinander. Wir sehen es da auch noch, wir sind da noch höher. Steinbock und Wassermann, die sind beisammen. Zwei sind schon beisammen, sind aber ganz anders. Aber die werden vom selben Zeichen regiert. Irgendwas kann da nicht stimmen, weil die Harmonie ist ja drinnen. Wir sehen, wie schön das passt. Ein Planet für zwei ganz weit entfernte Zeichen. Da wieder, zwei Stier, Waage, sind sieben Zeichen dazwischen. Aber da sind gar keine Zeichen dazwischen. Also es würde praktisch der Wassermann dieselbe Qualität haben wie der Steinbock. Mhm. Der Steinbock ist ein Saturnzeichen, aber da hat es ja nicht. Da sind ja ganz verschiedene Zeichen. Aber da kommen zwei Zeichen nacheinander. Da ist ja was dazwischen, eine Entwicklung der Evolution. Da ist keine Entwicklung. Da ist zuerst der Steinbock und dann kommt wieder Wasser. Was macht das für einen Sinn? Jetzt ist das Zeitalter vorbei. Gehen wir davon aus, das Wassermann-Zeitalter. Und jetzt kommt aber das Steinbock-Zeitalter. Und wenn wir uns fragen, wo ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Saturnen? Das haben wir im ersten Vortrag schon gesagt. Wenn wir den Steinbock nehmen, so steht er unter der Saturnlast und er wird immer sich abmühen müssen, gegen diese Widerstandskräfte sie durchzusetzen. Also es sind ihm im Wege, im Leben Steine, also immer in den Weg geworfen. Und die Steine, die trägt er als Rucksack und deswegen ist es das, was im Karma, also in der Erde noch der Erlösung hat. Das ist ein individuelles Karma. Jetzt macht er sich auf den Weg und wird also jetzt geprüft. Das gelingt ihm nichts, weil der Saturn ist der Herr der Zeit. Er ist also linkisch, als Schüler ist er linkisch, er weiß nicht, was, welchen Beruf er ergreifen soll. Er ist nicht so gewandt bei Frauen, wie man die ansprechen soll. Also er weiß eigentlich nicht, wie es geht. Und man merkt, er kann gar nicht. Auch bei einem Automaten kann er sich nicht einmal einen Kaffee herunterdrücken. Tatsächlich gibt es auch
nicht.
Ja. Also, na, also, der hat schwer. Es gelingt ihm nichts. Er müht sich also ab im Leben. Er müht sich ab und hat so viele Widerstände, darauf reift er, indem er immer wieder behindert wird. Es ist wie in einer Zwangssache, er kann sie einfach nicht rühren und er kommt nicht weg davon. Weil der Saturn, er beschränkt ihn und diese Menschen haben auch keine Lebensfreude. Sie sind zwar ehrgeizig, weil er sieht immer nur Widerstände. Und wenn man nur Widerstände hat, das kann man ja nicht aushalten, dann sagt man sich, ich muss einfach durch und er kriegt den gewissen Ehrgeiz. Leichter wird es erst mit 29 Jahren, weil da ist der Saturn einmal durchgegangen, dann wird es leichter. Wenn aber Saturnmensch jetzt 58 ist, weil da ist zweimal der Saturn, dann sind die haben der Größe. Also die sind dann souverän, da sagt man sich, Moment, mit dem Kaffee damals hat er sich nicht so zurechtgefunden. Aber jetzt ist er mal ein kleiner geworden.
Oh Gott.
Jetzt, wenn wir uns den Saturn, wenn wir uns den Saturn vorstellen, also den Steinbock vorstellen, den Saturn vorstellen, wie er im Steinbock wirkt. Das ist die Säule. Dann ist das dieser Steinbockmensch der also geht und eigentlich ist es das Kreuz, das er schleppt. Also er muss das Kreuz schleppen, es ist sein Rucksack. Und jetzt geht er halt mühsam dahin und neigt sich eben so vor, weil das Kreuz kann er ja nicht aufrichten, da fällt er zurück und das Kreuz hat ja eine längere Vertikale, also er geht parallel zur Erdoberfläche. Und jetzt geht er mühsam mit dem Kreuz dahin. Er sieht nur den Boden und immer nur Steine, das heißt immer nur Behinderungen, immer nur die schwere Materie, immer geht was schief und es geht halt nichts weiter. Er kommt aber nicht los, weil er kann ja auch nicht zum Himmel raufstehen, er geht so durchs Leben und müht sich ab. Dann fällt er mal nieder, dann muss er das Kreuz wieder aufnehmen. Das Kreuz ist eigentlich der Rucksack, den er trägt, mit den Steinen drinnen. Wenn er aber das Leben vorbei hat, dann kann er das ablegen und das wird er öfters machen, dann reift er eben dazu. Wenn er aber das jetzt ablegt, das Kreuz, dann kommt der Wassermann, das ist ja der Nächste. Nur der Wassermann hat das Kreuz schon oft getragen, viel öfter wie der Steinbockmensch sozusagen, und der braucht es nicht mehr tragen, weil er hat ja schon Geist selbst entwickelt, der ist befreit. Er hat so oft das Kreuz getragen, so viel am Rucksack gehabt, er hat nichts mehr. Er hat die Steine, er hat also wie der Alchemist die Steine aufgelöst und in Geistiges umgewandelt. Jetzt nimmt das Kreuz nicht mehr auf sich, er braucht es nicht mehr auf sich nehmen. Er stellt es aufs Kreuz, das ihm der Steinbock hat hinterlassen. Und jetzt steht er so da, so aufrecht, da steht so wie ein Kelch da. Und wenn man das jetzt zeichnet, wir haben es schon einmal gezeichnet, aber das kann man nicht oft genug machen, wenn man es jetzt zeichnet, dann schaut es so aus. Wir zeichnen es jetzt genauso, wie wir es gesagt haben. Wir haben jetzt ein Kreuz, das ist jetzt da, und das Kreuz hat jetzt der Steinbockmensch am Rücken. Und der Rücken ist da. Also genau wie wir gesagt haben. Dann geht jetzt diese Vertikale, geht nach unten und stoßt dann bei der Erde auf. Das wäre also dann die Erde, da unten stoßt sie mal. Eben sein Kreuzschlepper, genau wie wir gesagt haben. Jetzt gibt es ja drei Symbole, wo das Ganze, die ganzen Nikolauszeichen erfasst werden. Das ist das vollkommenste Symbol, Kreis mit Punkt. Da wird also die Sonne genau. Wenn das vollkommen nicht vollkommen ist, dann ist es eben nur die Hälfte. In dem Fall wäre es also eine halbe Sonne, die kann man auch liegend machen, ist egal. Und dann gibt es noch das Lineare, das besteht aus Punkten, Punkte aneinandergereiht, gehen wir Linie. Und wenn man jetzt die Lineare aufstellt, wenn man die reinschiebt, die Vertikale, dann ist es das Kreuz. Kreuz, ja. Und wenn man das Kreuz in Gefangenschaft zeichnet, schaut so aus, ist das erste Symbol. Jetzt stoßt es an die Erde an. Und ich zeige mir so, wie es richtig sein muss. Weil da ist er ja so gezeichnet. Und richtig muss es dann so sein, dass wir da keine halbe Sonne haben, sondern einen Mond. Am Mondgipfel Und was passiert jetzt mit diesem ganzen Steinbock-Menschen, auch mit der Steinbock-Zeit, die am Schluss nach dem Wassermann nur kommt? Wir sehen jetzt, was das Unterschied ist. Da unten ist jetzt das Ganze, was der Erlösung hat. Dort unten ist alles reingefallen. Ist das Menschheitskarma, die alles an Illusionen, was drinnen ist, alles, was rausgefallen ist, auch in der kosmischen Entwicklung natürlich, die Universalschlacke sozusagen, wird ja vom Saturn repräsentiert, und die Individualschlacke, die Tierschlacke, also wenn wir als tierische Menschen, die ist auch dort drin. Es ist alles, was uns nicht gelungen ist. Also mit viel Idealismus begonnen, und dann ist dort nichts mehr. Und was macht es? Es dünstet darauf, steckt darauf, nach oben, verfängt sich in diesem Parabolspiegel, da kann es nicht weiter, steigt auf, und das legt sich jetzt als Kreuz oder als Rucksack auf den Steinbockmenschen. Jetzt wissen wir, wieso, wo seine Behinderungen herkommen. Von da, vom Unerlösten kommt es her. Aber wie ist mit Wassermann? Die hat einen selben Sand, das habe ich ja auch überall gezeichnet. Wir zeichnen ihn jetzt auch richtig ein. Der Wassermann hat das Kreuz unten, da schlägt sie auf das Kreuz wie das Christbaumkreuz drauf. Jetzt geht es nach oben, dem Himmel zu. Das ist ja die Vertikale, geht immer von der Erde zum Himmel, also zur Freiheit, kann man ganz so sagen. Geht es darauf, wenn wir das Stück noch weiter lassen. Und jetzt zeichnen wir richtig ein, was jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich auch was Halbes, was der Ergänzungsbedarf, aber wirklich in dem Fall eine halbe Sonne kommt jetzt. Und in die halbe Sonne, da tröpfelt auch was rein. Nämlich alle Gesetzmäßigkeiten, die noch nicht verwirklicht sind, die im geistigen Sinn, die jetzt aus der Sonne kommen, die freie Sonnenzeit sind, wo er die Umkehrung ist, nicht die Ursache und Wirkung, sondern Wirkung diese Ursache sucht. Er sucht sie jemand, der sie jetzt packt und was Neues schafft, eben den Wassermann, Mensch. Und das ist jetzt das höhere Selbst. Jetzt ist es, weil der Wassermann hat ja schon alles entwickelt, er hat den Astralleib schon entwickelt, er hat das Reine schon in der Hand. Und jetzt kommt von der Sonne aber da was rein, das ist praktisch das, was die geistige Welt noch zusammenbereitet und verbindet sich mit dem hohen Aufstieg, den der Wassermann schon macht. Es kommen beide zusammen und das ist das Geist selbst.
Genau. Das Geist selbst. Das ist die Kreisschale.
Genau, die Kreisschale. Genau das ist es. Und jetzt sehen wir, das ist ganz anderer Saturn. Der ist ja schon befreit. Und den müssen wir schon anders im Wassermann sein unterzeichnen. Ganz anders. Das ist nämlich da umgekehrt. Und wo ist aber jetzt die Dramatik? Die Dramatik ist, dass das Wassermann-Zeitalter endet und das Experiment, haben wir schon letzten Zeit, ist gelungen. Jetzt sehen auch unsere Schöpfergötter, es ist gelungen. Es wird Wetten gegeben haben, sicher in der geistigen Welt. Manche werden schon, die werden das nie schaffen, diese Menschen. Das ist ja, schaut euch die an, wir haben diese kleinen Würmchen. Und andere werden einen Einsatz gegeben haben, wir sagen,
Du hast gesagt, dass Steinbock kommt nach dem Wassermann. Wie ist das jetzt? Ja. Was passiert mit dem Steinbock nach dem Wassermann?
Ja, danke, das ist eine gute Frage. Ja. Also wir haben den Wassermann abgeschlossen durch die Präzession. Also vielleicht noch einmal, die Sonne im normalen Jahreslauf dreht sich jetzt mal rüber. Sie beginnt im Frühling beim Witter und endet dann im Winter beim Fisch. Aber dieses Jahr eigentlich auch immer dasselbe, der Kreislauf, wenn nicht Befruchtung ganz was anderes einschlagen würde. Und das ist jetzt der Sonnenhintergrund. Die Sonne selber erlebt ja auch in großen Perioden, sie fällt nämlich zurück. Also die Sonne geht zwar im Jahreslauf so, aber insgesamt, die Position, von der sie aufsteigt, da fällt sie immer gering zurück, weil sie Schlagseite bekommen hat. Sie geht nicht genau einen Grad durch die Präzession, das heißt dann Präzession, und eben die Rückwärtsbewegung, und geht nicht immer auf, zum Beispiel, wenn sie auf 1 oder auf 5 Grad Jungfrau aufgehen würde, dann geht sie nicht mehr immer auf 5 Grad Jungfrau auf, sondern nach 72 Jahren geht sie nur auf 4 Grad Jungfrau auf. Und die fällt jetzt so zurück. Das heißt, jetzt auf die Frage zurückkommen, den Wassermann haben wir fertig. Und jetzt geht es zum Fisch. Aber geht nicht zum Fisch, bleibt doch nicht beim Wassermann. Wir fallen durch die Präzession zurück, weil die Sonne jetzt im Steinbock aufgeht. Die fällt zurück. Also, wieso kommt denn überhaupt jetzt das Wassermann-Zeitalter zustande? Wassermann-Zeitalter heißt Aszendent Wassermann. Wieso? Weil es vom Witter, der Römerzeit, zurückging zur Fischzeit, Mittelalter, und jetzt sind wir beim Wassermann. Und jetzt könnte man sagen, bitte Schluss machen, jetzt haben wir schon den Wassermann erreicht, jetzt geht aber das Ganze leider nicht, weil jetzt Neptun noch siebte. Und der siebte ist aber jetzt der alte Saturn. Jetzt kommt der alte Saturn, der nicht erlöst ist. Also nicht der Wassermann Saturn, der verschwindet wieder.
Ja.
Und das ist Tragödie. Jetzt fallen wir zurück in ganz schlimme Zeiten. Also schlimm, aber das ist die Tragödie. Aber und was heißt das?
Ja,
das heißt, es ist Schlacke übergeblieben. Das heißt, es war immer veranlagt, das Experiment gelingt. Im Geistigen geht es nicht um die Quantität, wie viel.
Die Apokalypse wird erfüllt, oder wie? Erst dann?
Ja, nein, lass mal die Apokalypse kommen, aber gleich auf die Apokalypse. Ja, ist gut, dass du das sagst. Die kommt erst später. Jetzt ist es einmal so weit. Wir haben das Wassermann-Zeitalter gezeigt, der göttliche Mensch, der sich selber zeugt, der ist erreicht. Jetzt könnte man sagen, jetzt hören wir auf. Aber es ist ja so aufgestellt, dass offensichtlich Schlacke nicht verwandelt wurde. Und dass sie nicht verwandelt wurde, zeigt das Symbol des alten Saturn. Da ist noch was drin in dem Horas. Und jetzt landen wir beim alten Saturn, also beim alten Steinbock Saturn. Das heißt, es ist Schlacke übergeblieben. Die kann aber, und jetzt ist es die Tragödie. Eine Tragödie, aber es ist halt so. Wenn wir jetzt zum Steinbock zurückfallen, dann fallen wir praktisch, also die nachatlantische Entwicklung beginnt ja beim Krebs und endet also beim siebten, beim Steinbock. Und ich habe da vorhin den Krebs. In der ersten Epoche dann kommt, das ist das vierte, dann eins, zwei, also erste, persische, zweite. Ja, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
sieben,
ich muss das noch sagen. Ist egal. Also das erste, der Krebs, Aszendent Krebs war damals in der urindischen Zeit, spiegelt sich jetzt ganz am Ende im Steinbock. Und der Steinbock steht ja dem Krebs gegenüber. Wir sehen es jetzt auch, da steht der Steinbock dem Krebs gegenüber. Dem Krebs gegenüber. Also der Steinbock steht dem Krebs gegenüber, der vom Mond regiert wird. Also es spiegelt sich jetzt das erste Zeitalter im siebten, weil die Zahl 7 eine wenige Zahl ist und die ist produktiv, schöpferisch. Und schöpferisch ist sie in der Mitte, wo das römische Zeitalter war. Und jetzt spiegelt sich das erste und das siebte, es spiegelt sich die sechste, die Wassermannkultur in der persischen. Und es spiegelt sich unser Fischzeitalter in der ägyptischen. Ja.
Oder das ägyptische in.
Ja.
Oder, umgekehrt, ja. Was man deutlich merken. In der Fischezeit wurde der Mensch seelischer Mensch. Das war er früher nicht. Er hat auch eine Seele gehabt, der war aber kein seelischer Mensch. Der Verinnerlichte, der Warmherzige, der Demütige, der Devote, der Massenmensch, der Fischschwarmcharakter, der Befolgsame. Das ist er erst geworden in der Fischezeit. Der Fischezeit ist das Innerliche, das Beten, auch das für andere Dasein und die Madonnenverehrung. Das ist alles Fisch. Wärme ist das. Aber gehorsam und ein Massenmensch. Der Fischschwarm ist die Grundlage für den Fisch. Ein Schwarm. Und der Schwarm, da geht es nicht auf den einzelnen Fisch drauf, sondern um den Schwarm. In der Wassermannzeit wird der geistige Mensch. Da wird einer, der auf seinem eigenen Fundament steht, und das ist also praktisch sein eigener Ich-Geist. Und jetzt am Schluss kommt die höchste Form. Und die höchste Form, die es gibt, die beruht auf dem alten Saturn, das ist die unbewegte Leere. Die unbewegte Leere. Weil die beruht auf dem Stofflichen. Das wäre das seelische, geistige, jetzt kommt das Stoffliche. Weil das ist so ein hoher Zustand, der nur entstehen kann, jetzt am Schluss. Weil warum entsteht er jetzt? Die Welt ist ausgebrannt. Wir kommen ja dann im Westen mehr rüber. Also wenn die siebte Epoche ist, dann ist die Welt ausgebrannt, sie ist erschlagen, sie ist tot. Warum? Sie zerbröselt, weil der Ätherleib hat sich rausgezogen, weil er vernutzt wurde und durch die Elektrizität und durch die Strahlen, die sind ja die Feinde da. Die Ätherkräfte sind ja Bindekräfte, Naturkräfte wie die Pflanzen. Die bauen und wachsen, Wachstumskräfte. Aber der Wachstum.
Würde ich sagen.
Ja, aber die Wachstumskraft. Aber diese Wachstumskraft, die ätherische Kraft, die Bindekraft, hat auch einen Feind und das ist die Elektrizität. Wie die Elektrizität entsteht, werden wir gleich sehen, den letzten Urgrund. Und jetzt ist dieses Gebiet, das also Kanada ungefähr ist, oder USA und Mexiko, ist auch schon stark zerbröselt. Das heißt, wir sind am Schluss des Menschen. Finden wir uns in einer Welt wieder, die sich auflöst, die Erde zerstiebt, die Erde wird locker, sie zerfällt in Staub. Und jetzt gibt es keinen Wunsch mehr, was zu ändern. Keiner will etwas ändern. Warum? Es ist überall immer möglich. Denn wir selber sind ja aus Stoff und wir zerbröseln auch. Wir können kein Kreuz mehr nehmen. Jetzt ist es aus. Keine Illusion mehr, wir möchten was tun. Warum? Das geht ja gar nicht mehr. Die Erde bringt sie gar nicht mehr her. Der Ätherleib ist heraus und dann sehen wir den Charakter des Stoffes. Dann sehen wir erst, was ist der Stoff? Er ist tot und er zerfällt, wenn er nicht den Ätherleib hat. Wenn jetzt nimmt er seine Form an, seinen Charakter, und sein Charakter ist der Tod. Jetzt ist der Ätherleib heraus, der Erdenätherleib. Und unsere aber auch. Also es gibt gar nichts mehr zu ändern. Wir wollen auch nichts mehr ändern, weil was will man ändern? Es gibt ja nichts mehr. Und jetzt ist diese Schwingung die Melancholie. Denn der Steinbock, der hat Melancholie. Und das ist die Schwingung aller Erdzeichen, aber am meisten vom Steinbock, weil da kommt ja der Saturn. Und das heißt Schwermut, Trübsinn, freudlos. Das Sinnieren, sitzen irgendwo, studieren, der Philosoph, der sich abmüht, es gelingt ihm nichts, er ist immer pessimistisch, weil er kann gar nicht optimistisch sein, weil warum? Wenn er einmal optimistisch sein will und sagt, jetzt ändere ich was an die Welt, die reißt jetzt auf, mit der Erde als Substanz kann sie eben ein Gefühl nicht bewegen. Das Gefühl bewegt sie nur, am besten im Wasser natürlich, weil da ist die Schwingungsamplitude C und die Wasserzeichen sind Gefühlszeichen. Im Festen kann es ein Gefühl nicht. Es ist ein solides Gefühl, ein verlässliches Gefühl, also verlässliche Zusagen. Oder man kann sie partnerschaftlich verlassen in allen Bereichen, aber Gefühl, das sie entwickelt, ist es nicht. Es ist abgestorben. Und das heißt, der Steinbock-Mensch hat so oft probiert, was zu ändern, und er weiß, es ist mir nie gelungen. Der kommt nicht mehr auf die Lösung, jetzt ändere ich die Welt oder ich beginne was Neues, und man muss optimistisch, denn der ist nie optimistisch, weil er weiß, es hat keinen Sinn, das hat er ja immer erlebt. Und das ist auch die Schwingung von der Endstation, vom siebten Zeitalter, was jetzt diese depressive Schwingung ist, weil sie real vorhanden ist, es ist nichts Eingebildetes. Kann man nicht sagen, das muss man zum Psychiater schicken, der muss so also positiv denken. Der denkt positiv und das Positiv ist eben die Beschwernis, weil das ist seine Realität. So ist das Zeitalter aufgestellt. Der Tod ist da. Es zerbröckelt alles. Die unbewegte Leere, das Höchste. Jetzt kann man alles anschauen, man hat keine Angst mehr, keine Furcht. Denn Furcht gibt es nur in der Bewegung. Wenn der Mensch lebt und er hat alles, dann sagt er, hoffentlich wird er nicht krank. Hoffentlich stirbt ihm aus der Familie. Stürzt das Flugzeug nicht ab. Die Angst ist ja immer da. Aber jetzt gibt es keine Angst mehr. Warum? Es gibt keine Bewegung mehr. Jetzt ist der Mensch ganz ruhig. Er atmet ganz ruhig. Es geht ganz ruhig. Es ist nichts, keine Leidenschaft. Und vor allem, er bereut auch nichts mehr. Nur stehen siebten, da oben nicht mehr der Skorpion, den hätten wir jetzt gern, aber jetzt steht er nicht mehr, steht die Waage da. Und die Waage ist der Tod, das Zeichen des Todes. Warum? Weil sie das einzige Zeichen ist, dass weder Lebewesen ist, noch ein Seelenwesen, noch ein Geistwesen, es ist an sich nur Tod, aber hat. Aber wieso ist die Waage tot? Das muss ich jetzt ein bisschen ausführen, weil das muss man verstehen. Erstens ist er toter Gegenstand. Alle anderen sind aus dem lebenden Bereich genommen. Die Tierwesen, also die Tierzeichen sind aus dem lebenden Bereich genommen. Und die Menschen auch. Wir haben gesagt, es gibt 7 Tiere, es gibt 3,5 Menschen, oder 4, wenn man den Schützen des Ganzen rechnet. Und wir haben ein totes Zeichen, das ist die Waage. Jetzt ist es so, im Jahreslauf, wenn die Sonne jetzt im Frühling aufgeht, da geht sie auf, also weil der Witter diese geistige Kraft hat, der Stier kann mit den Hörern das noch weiter nach oben befördern. Es geht dann zum Zwilling, der integriert das, gibt es weiter zum Krebs. Dort wird es immer wärmer, dort ist aber schon der Wendekreis des Krebses, das heißt, die Tagesbögen werden jetzt nicht mehr länger. Es geht zum Löwen, da brennt es jetzt drunter, da muss man schauen, dass es jetzt kühler wird, sonst verbrennt die ganze Ernte. Und dann geht es zur Jungfrau, die wird schon ruhiger, weil die kriegt jetzt die Ernte als Geschenk und sie muss verwerten. Eben der Ökonomisierer, oder besser gesagt der Ökonom. Der Ökonomisierer ist eigentlich Sparen. Das ist der Ökonom.
Das kennst du ganz gut.
Ja, der Ökonom. Und jetzt geht es aber, es werden die Tagesbögen immer kürzer. Das heißt, wenn die Sonne über dem Äquator steigt. Der Äquator ist die Mitte der Erde, wenn wir uns die Erde vorstellen, als Orange, und legen eine Fläche in die Mitte. Das ist der Äquator. 0 Grad heißt es beim Äquator. Und wenn jetzt die Sonne aufgeht, dann kommt es darauf an, wie lange sie über dem Äquator steht und wie lange sie unter dem Äquator steht. Und das kann 17 Stunden sein über dem Äquator, dann ist bei uns 17 Stunden warm und hell. Oder 17 Stunden unter dem Äquator, dann haben wir nur 7 Stunden, die überbleiben, ist so, und ist die Sonne so flach. Und jetzt werden also die Zeiten, wo die Sonne sichtbar ist und unsere Wärme immer geringer, 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 und dann kommt die Herbsttag- und Nachtgleiche. Und das heißt, in dem Augenblick, wo das angesagt ist, dass Tag und Nacht gleich sind, darum heißt es Äquinoktium, also die Nächte sind gleich, in dem Augenblick ist die Sonne dem Tod verfallen. Und die Menschen haben das früher ungeheuer erlebt, das war ihr Erlebnis. Innerlich haben sie es erlebt. Die Sonne, die alles das Zentrale ist, stirbt. Und die ist wirklich gestorben. Und es wurde jedes Jahr ein neuer Jahrgott gezeugt von der kosmischen Sophia. Wir nehmen das so selbstverständlich, die Sonne geht, das ist aber nicht selbstverständlich, sie muss jedes Jahr und jedes Monat muss sie neu gezeigt werden und braucht eine neue Kraft, sonst könnte es, ist keine Mechanik, ist nicht ein mechanischer Apparat, so was Wesenhaftes. Und jetzt kommt sie zur Wache und dort, sobald sie angetroffen ist sie schon abgestorben, denn das ist ein fiktiver Punkt. In dem Augenblick, wo man zu Tag und Nacht kommt, gibt es gar keine Gleiche, durch die Progression des Planeten ist sofort die Nacht kürzer. Und jetzt stirbt die Sonne in der Waage. Und nicht zufällig. Dort hat sie die Waage jetzt. Tag und Nacht ist in der Waage. Aber es ist der Tod. Im Unterschied zum Frühling, da gibt es ja auch Tag und Nacht. Das ist aber nicht der Tod. Das ist ja das Leben. Da steigt sie auf. Eben. Da kommt sie ja vom Winter dann zum Stirren. Da steigt sie auf. Man hat das erlebt, wo die Sonne wirklich stirbt. In der Waage. Und der Skorpion, der nimmt es und reißt es in die Unterwelt, zieht es rein in die Unterwelt, in den Hades, dort zieht er es rein, aber er nimmt das Todeszeichen. Er nimmt das Tote schon und zieht es noch tiefer rein. Der Tod ist die Waage. Und das hat man genauer gewusst. Also, man hat das erlebt, ja, nicht zur Waage. Wenn es zur Waage kommt, dann kommt der Punkt und dann sind die so. Also das war ganz dramatisch. Und das Dritte ist, also wir haben gesagt, weil es ein Todeszeichen ist, ein Todeszeichen ist das Instrument selber, das Instrument sagt uns, es tut nichts, außer man bedient es. Und das Zweite ist eben im Jahreslauf. Und das Dritte ist, dass die Sonne den Löwen regiert, da passt die Sonne gut hin, haben wir schon gesagt. Aber die Sonne hat eine Erhöhung im Winter. Das ist das ganz große Element, wo eben aus diesem Hintergrund der Welt, aus dem nicht geoffenbarten Frisches reinkommt, aus Gesetzmäßigkeiten oder überhaupt Geistiges, gar keine Gesetzmäßigkeiten, die frisch verarbeitet werden können, eben im denkerischen Bereich, und das ist der Winter, das haben wir letztens auch kurz gesagt, erhöht im Winter, dort ist die Sonne erhöht, sie ist nirgends anders erhöht außer im Winter. Aber weil der Winter das Gegenzeichen der Waage ist, ist in der Waage vernichtet, was heißt vernichtet oder der Fall in der Astrologie. Das heißt, die Sonne ist in der Waage vernichtet, wo sie ohne dies im Herbst schon die Sonne umbringt. Der Skorpion kommt ja erst nachher, der hat ja schon die tote Sonne und zieht es noch weiter rein, weil ein fixes Zeichen ist. Genauso wie der Frühling wird nicht vom Stier gemacht, das sieht man ja viel mehr in der Stierzeit, wie vom Winter, weil der Winter ist dadurch, der das schafft, weil es immer ein Rajas Zeichen ist, und der Stier ist ein fixes, so wie der Skorpion ein fixes Zeichen ist. Die fixieren was. Der Stier das Leben, das Skorpion den Tod. Können aber wieder zusammen, weil sich sehr bedingt. Also wir haben jetzt drei Sachen, wo die Sonne, wo wir die Waage des Todes Zeichen sehen. Jetzt kommt aber noch was dazu. Also der Saturn herrscht ja die Waage. Oder anders. Wenn wir draufschauen auf unser Planetensystem, dann ist die Sonne in der Mitte vom Planetensystem und um die Sonne herum sind dann diese geistigen Sphären, also die Planetensphären. Da geht es aber um die Planetenwesen, nicht jetzt um die toten Planeten. Und wenn die Sonne ausstrahlt nach allen Richtungen, geht sie durch die Planetensphären durch und kommt an beim Saturn, das ist ja die äußerste Haut, und der Saturn ist der Antipode der Sonne. Er tötet die Sonne ab. Das ist sein Recht. Der Saturn sagt, bis daher. Aber nicht weiter. Ich bin der Herr des Systems. Das ist der Saturn. Nicht die Sonne, weil das ist so aufgestellt. Die Sonne braucht einen sozusagen einen Zaun. Und das ist eben das, die Haut. Und er tötet jetzt das Sonnenlicht ab und
er wirft es in die Erde und das ist die Elektrizität. Der Saturn tötet das Sonnenlicht, weil er ist die Gegensonne. Und das ist die Elektrizität, die im Boden dann ist. Und eben die Fruchtbarkeitskräfte, die Vitalkräfte der Sonne zerstört. Und wenn der Saturn, wenn die Sonne jetzt auf den Saturn auftrifft, dann wissen wir, er ist der Antipode. Aber der Saturn herrscht beide Zeichen, Steinbock und Wassermann, hat aber auch eine Erhöhung. Und erhöht ist er in der Waage. Das ist ein ganz großes Element. Das heißt, du ist er noch viel mehr Antipode, wenn man so will. Also vier Sachen, haben wir gesagt. Ne? Das Instrument ist er, im Jahreslauf ist er, dann ist er erhöht im Witter und somit im Fall in der Waage. Und am Schluss eben, weil der Saturn, der Antipode der Sonne, das Sonnenlicht abtötet und der Saturn, der es abtötet, in der Waage erhöht ist. Also die Waage ist das Todeszeichen und da steht aber jetzt in der Zeitalter dort. Wenn man da aufsteht, ist ja nicht mehr der Skorpion, der hat ja umgeschafft. Jetzt ist die Waage. Und da gibt es keine Illusionen mehr jetzt. Da hat keiner mehr die Vorstellung, ich möchte durchgelassen werden. Warum? Es gibt ja keine Entwicklung. Es schaut jemand jetzt hin und sagt, was ist das letzte Kapitel? Wir werden jetzt abgewogen. Das ist das Letzte, der Schluss. Und wie es ist, so ist es. Wie dieser ein Seelensprichwort sagt, wenn ihr wissen wollt, wie die Dinge sind, dann sind sie so, wie sie sind. Und wenn ihr nicht wissen wollt, wie die Dinge sind, dann sind sie so, wie sie sind. Und so sind wir dann, stoisch. Es ist so, wie es ist. Keiner will mehr was. Aber jetzt kommen noch ein paar Geheimnisse. Und das Erste ist, jetzt steht ja dann am Schluss der Christus dort als Weger, als Karma-Weger. Und jetzt kommt das ganz Große, die Erfüllung des Christentums erlöscht alle Gesetze aus. Also, erlöscht aus das Physische, alle physischen Gesetze, alle ätherischen, alle Karma-Gesetze. Und jetzt wiegt er ab, er muss ja gerecht abwägen, das wäre ja ungerecht. Aber er wiegt jetzt nicht ab mit der Gerechtigkeit, die wir uns irgendwie vorstellen können, sondern mit einer Übergerechtigkeit, wenn man so sagen würde, nämlich mit der Gnade. Jetzt kommt der Gnadenstrom in die Welt rein, der nie so reinkommen kann, erst am Schluss. Denn jetzt wird nicht mehr kalkuliert, hat das verdient oder nicht verdient. Das ist ausgelöscht. Es liegt nur der Freiheit und das kann aber nur ein Trinitätswesen machen, weil die anderen sind ja eingespannt in der Hierarchie. Das ist der Christus ja nicht. Und er ist mit seinem Werk verbunden. Das ist sein Werk, nicht der Vater. Der Vater hat sich mit der Schöpfung nicht verbunden. Und jetzt sagt der Christus, also wir können es nicht beschreiben. Nur die Gesetze löst er auf. Und der Gnadenstrom ist aber jetzt der Liebestrom. Das ist ja die Gnade. Also ich bin so verbunden, ich nehme es nicht so genau und ich lasse den durch, wenn man uns so vorstellen irgendwie. Aber man kann sich nur so vorstellen. Berechnen kann man es nicht, erwünschen kann man es nicht. Den könnte man so leben, dass man es hat. Dann wäre es wieder Gesetz.
Ja.
In dem Sinne. Also natürlich kommt aufs Leben drauf an,
ist klar. Ja, aber ich meine, das ist was der Mensch, ich meine, wenn er in dem christlichen Sinn leben kann, und dann kann es ihm zumindest mit einzelnen Menschen gelingen, dass ihm der andere kein Karma zufügen kann.
Ja, ja.
Ist eben nicht davon, dass man selber ganz verursacht. Aber man kann so weit kommen, dass man sozusagen das Prinzip der Vergebung so weit trinkt, dass der andere tun kann, was er will, das Schlimmste.
Ja.
Und er zeigt kein Karma dadurch, weil ich es nicht zulasse.
Ja.
Das heißt, weil es also einfach vergeben kann, vollkommen.
Aus der Gesinnung.
Wenn er mir etwas antut.
Wenn er mir etwas antut.
Und ich bestimme,
dass ich es vergebe, dann lädt sich der andere
dann kein Karma auf. Ja, aus der Gesinnung, dass du die Gesetze schon gar nicht mehr akzeptierst.
Genau.
Das heißt, für mich gibt es das Gesetz für die Reaktion, Aktion und Reaktion. Und das macht dann der Christus im Großen.
Genau.
Und so endet die Welt. Also sie endet also nicht unerfreulich. Sie endet also, dass ein neuer Strom kommt aus diesem Loch. Aus diesem Loch, da drüben, aus diesem Apeiron, aus dem Einsof kommt was rüber. Weil nämlich die Waage, jetzt steht ja nämlich die Waage vor dem Loch, dort, wo die Brutstätte eines Nichtgeborenen ist, hinter dem Loch. Dort steht jetzt die Waage, wo der Saturn erhöht ist. Und Saturn ist das Gerechtigkeitszeichen. Die Waage ist die Gerechtigkeit. Und der Saturn
steht aber jetzt vor dem und jetzt kommt eine neue Gerechtigkeit. Eben die eine Übergerechtigkeit ist, die gar nicht mehr gerecht ist, die das Gesetz auflöst. Das Höchste ist nämlich die Waage auch gleichzeitig, weil sie ist das Gerechteste, dass das Gesetz nicht mehr anerkennt, sondern auflöst. Also es kann nur, der Christus kann nur bei der Waage diese Freiheit, er kann es nicht, er akzeptiert auch die Aufstellung. Und bei der Waage kommt rein, und dort endet ja das Ganze, bei der Waage, es passt perfekt zusammen, das Ganze. So endet alles. Das ist das Ende. Das eben jetzt die Gesetze. Und die Gesetze sind für uns ja bindend, jetzt nicht mehr. Jetzt kann man es nicht mehr beschreiben, was dann ist. Aber
dann gehen wir in den Jupiter.
Dann geht es weiter, genau. Aber jetzt ist einmal das Ende. Wie spät muss man?
Kurz noch rein, ich werde es
noch. Ja, dann hör mal auf, ich werde hungrig.
Ja. Wir können noch nicht ganz aufhören. Ich muss noch eines kurz dazu sagen, das geht in 5 Minuten. Wir müssen uns die Frage stellen, wie ist es jetzt, wenn der Wassermann, wenn er schläft, also wenn er im Büro sitzt oder wo auch immer, und er dehnt sich aber aus in diese Sphäre der Geister oder der Engelwelt, wie kommt er da jetzt zurecht? Wie betritt er dieses Terrain? Mit welcher Färbung geht er dem Ganzen entgegen? Also wie empfängt er jetzt die? Wie tut er sich mit denen? Ganz einfach. Also wie tun wir uns mit denen? Was sagen wir zu ihnen? Und wenn wir uns das so vorstellen, dann ist es so, dass der Fischemensch, das war eben dieser verinnerlichte, gutmütige Mensch, der für sich nicht viel in Anspruch genommen hat, der eigentlich schon mehr aufs Geistige orientiert und mildtätig und all diese Gaben hat, das ist der verseelte Mensch. Wenn wir uns vorstellen, jetzt kommt der Wassermann mit diesen Engelwesen in Kontakt, wie wird er ihnen gegenübertreten? Nun, er wird ihnen nicht so gegenübertreten wie der Fischemensch. Er wird nicht bescheiden sein, nicht demütig und auch nicht barmherzig. Das wird alles nicht sein, nämlich nicht in der Art der Seelischen, wie es im Fischzeitalter war. Also wenn wir jetzt so einem Engel gegenüberstehen, dann werden wir nicht sagen, abends der Engel, wie groß ist deine Ausstrahlung, ich kleiner Mensch, ich kann es nicht fassen, immer habe ich mich nach dich gesehen, jetzt stehst du von mir von Angesicht zu Angesicht, ich kann es. Das wird er nicht machen. Er wird ganz ruhig sein. Das ist nämlich diese russische Denkmystik. Er wird ganz ruhig, ganz cool wird er sein und wird sagen, du bist ein Engel. Ich bin ein Mensch. Ich stamme nicht aus dem Himmel, wird er sagen, sondern ich komme von unten, von der Hölle. Durch die Hölle bin ich durchgegangen. Denn da unten, da ist es eckig, kantig, finster. Da gibt es Neid, Hass. Da gibt es Krankheiten, da gibt es den Tod und man weiß nie, wann er kommt. Also alles Schlimme und vor allem Leiden. Immer wieder Leiden, immer wieder von Neuem beginnen. Hat man einmal eine gewisse Frucht im Leben, stirbt man und weiß nicht, wann man stirbt und man kann es nicht mitnehmen.
Und jetzt stehe ich.
Jetzt von dort komme ich wieder sagen, aber es gibt auch viel Erfreuliches bei uns. Wir haben Künste geschaffen, also wir haben menschliche Liebe erlebt, wir haben sinnliche Genüsse und vor allem wieder sagen, wir haben uns gegen die Götter gestellt. Wir haben Nein gesagt. Eben wieder Prometheus und solche. Nein! Und das alles könnt ihr nicht. Ihr seid ewige Ja-Sager und nicht einmal das. Wenn ihr nicht Nein sagen könnt, könnt ihr auch nicht Ja sagen. Wieder sagen. Und was habt ihr so gemacht? Und dann wieder sagen, was ihr gemacht habt, ist gar nichts. Ihr seid mit den Watteflügeln herumgeflogen. Und da waren wir noch Nacktschnecken da unten. Und waren empfindlich. Und jetzt wieder sagen, ihr seid nicht unseresgleichen, denn wir sind Menschen. Und dann wird es eine Detonation geben und die Engel werden erschauern und am Boden liegen. So tritt der neue Mensch auf. Und das ist ganz genau das, was in der russischen Esoterik jetzt besprochen wird, wie der Mensch dort auftritt. Genauso tritt er auf. Und jetzt heißt es ja, Vedisch, Arisch, Russisch, Slawisch, Johannäisch. Und das Johannäische kommt jetzt zur Geltung, das andere ist ja Vergangenheit. Und der Mensch ist nicht der Fischemensch, denn wieso soll er sich jetzt so demütig hinstellen? Er hat ja das Ganze durchgemacht. Nur er wurde rausgeworfen, die Engel wurden ja nicht rausgeworfen. Nur er wurde geteilt, nur er kam in diesen Zustand der Verwundbarkeit. Jetzt steht er aber da und er wird anders auftreten. Er wird sagen, ihr seid nicht unseresgleichen, weil wir sind aus Menschenholz geschnitzt. Und dann wird es die Engel am Boden hauen. Weil die werden erschauern. Weil jetzt kommen die Augen raus, die Augen des Wassermann-Menschen, oder besser gesagt des
wenn man so nennen will, johannäische Menschen, sind Sonnen. Eben das, was im Russischen im Licht äußerlich ist, dieses Sonnenhafte, das zieht sie, dieses Licht zieht sie durchs ganze Wasser, man zählt da und überhaupt durch die neue Zeit durch. Wenn man es auf einen Punkt bringt, Licht, also geistiges Licht ist gemeint, und dieses Licht leuchtet, und das ist etwas, was die Engel nicht ertragen, denn die spricht sie jetzt um im ganzen System, da ist jemand aufgetreten, den kennen wir nur vom Hören sagen, soll es da oben auch so eine Trinität geben, die sollen auch so sein, das ist aber der Kleine, die Nacktschnecke, angeblich ist die Nacktschnecke jetzt zum neuen Gott da, und der Mensch wird mächtig auftreten, denn er kann ja stolz sein, jetzt hat er es ja geschafft, er braucht sie niemals zu demütigen, denn so schlimm wie ihm ist ja niemand gegangen, und jetzt hat der Mensch diese Vollkommenheit ja erreicht, und mit der betritt er eben das Reich, dort lebt er drinnen, und was er jetzt macht, das ist noch viel, viel, viel wichtiger, denn er bringt eine neue Pyramide ein, und zwar die umgekehrte. Jetzt, der Pyramide ist in der hierarchischen Welt, oben sind wenige, unten verbreitet sich, das sind dann die Engel, die niedrigsten. Noch niedriger gibt es auch, das sind die Menschen, aber die hat man eh rausgeschmissen, und jetzt kommen die Menschen, drehen das um, und die Pyramide steht unten am Spitz, und der Gott, der neue Gott baut da rein was ganz Neues in die Schöpfung, das nur er reinbaut. Ein anderer kann das nicht reinbauen, nur der Mensch. Und dieser Mensch hat natürlich auch jetzt viel mehr Selbstbewusstsein, weil er das Ganze aber in Form eines Geschenkes bringt. Er tritt jetzt nicht, dass du auf dem Sinn versteht, dass da jetzt autoritär auftritt. Nein, das ist, so ist nicht gemeint. Einfach die Kraft, die Selbstbewusstsein. Und jetzt bringt er das ein, was die Grundlage ist für das Jupiter-Zeitalter, nämlich diese neugeistige Liebe. Er sagt, ich komme aber jetzt als verlorener Sohn zurück, wie das Gleichnis. Nicht? Da gibt es das Gleichnis, der Vater hat einen Sohn und der eine bleibt, der andere geht in die Welt, verlässt den Vater, tut ihm alles das an, jetzt kommt aber der zurück und der Vater hat mehr Freude mit dem verlorenen Sohn. Warum? Weil der so viel erlebt hat und bereichert hat und jetzt bereichert der Mensch als verlorener Sohn die geistige Welt, indem er diese Pyramide aufbaut von unten nach oben. Es kommen dann die Erzengel-Hierarchie auch dazu, geht er dann weiter. Und da stehen die Engel jetzt ohne Geschenk da, weil der Mensch gibt ihnen das Geschenk. Er sagt, ich schenke mich in diesen ganzen Kosmos rein, ich befruchte den als Geschenk. Bitte nehmt es. Also ich habe so viel erlebt und durchgemacht, aber warum? Damit ich neu im Kosmos was schaffen kann. Und da stehen die Engel jetzt ohne Geschenk, da sie haben nichts. Und da schauen sie dann schon recht traurig rein. Der Mensch hat es als Geschenk, er schenkt sich. Er schenkt seine Entwicklung zurück. Jetzt ist es so wie der verlorene Sohn. Und jetzt kommt aber noch der Adler auch wieder zu seinem Recht. Denn jetzt ist wieder der Adler eingesetzt. Denn die ganze menschliche Geschichte kann man am Adler ablesen. Zuerst war er in der geistigen Reich, dann ist den Göttern die Schöpfung entschwunden. Also haben sie verloren, dann kommt das Skorpionchen, die Wühlmaus mit dem Stachel, kann man sagen, die nie aufhört. Und jetzt ist das durch den Skorpion nach oben entwickelt wird, dass der Adler kann ja nicht nach unten, der ist ja sehr linkisch und somit ist der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt, aber um Oktaven jetzt erhöht. Also eigentlich kann man es am Adler auch sagen, zuerst ist er in der geistigen Welt, da muss er sich so eine Existenz schaffen, dass er in der Erde ankommt, eben das Finstere einmal auflöst und jetzt wird er wieder eingesetzt. Und der Mensch ist es auch so, der verlorene Sohn kommt zurück, bereichert die Schöpfung und ist ein mächtiger Mensch, einer mit Selbstbewusstsein. Also das und in der Richtung müssen wir denken, dass wir nicht die Würsten sind und diese ganz armseligen, sondern der Mensch hat eine Zukunft und nur er, die anderen haben ja die Zukunft.
Ja, nicht. Vor allem wird es ja ausgerichtet, dann bequem zu sein.
Ja.
Also es ist jetzt in unserer Zeit mittlerweile schon so, dass also diese Unterwürfigkeit der Form der Bequemlichkeit da ist, die Verantwortung abzugeben.
Ja, herzlichen Dank, dass es so lange ausgeharrt hat. Danke.
Nächsten Dienstag geht's weiter.
Ja.